Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
The power of one, the power of two. Und statt the power of many sind wir heute nur hier zu dritt. Aber wie schon bei unserem Ersteindruck zu The Acolyte, zum einen meine Wenigkeit, zum anderen aber auch der Johannes. Grüß dich.
Moin, moin.
Ursprünglich sollte das hier sogar eine Viererrunde sein mit dem lieben Zuhörer Valentin. Es hatte allerdings technisch nicht so ganz funktioniert. Trotzdem herzliche Grüße an dich. Dafür haben wir aber jemand anderen auf jeden Fall hier am Start, der so gut wie immer bei Star Wars mitmischt, wenn es denn mal Zeit, Kind und Beruf und irgendwas dazwischen zulassen. Und damit begrüße ich recht herzlich den Till.
Moin.
Ach Gott, keine fancy Star Wars Begrüßung, ich bin enttäuscht.
Ja, es tut mir leid. Hätte ich jetzt Hello there sagen müssen, ne? Scheiße. Müssen wir alles schneiden.
Ja, ja.
Müssen wir alles schneiden.
Alles schneiden, ja. Ich sag nur, oh shit, here we go again. Ja. Es liegen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren jetzt nur 6 Wochen, weil die ersten beiden Episoden von Acolyte, die kamen ja, glaube ich, zusammen raus, ne? Und dann jede Woche eine Folge. Johannes, wir hatten ja unseren Ersteindruck gemacht und da auch so formuliert, was wir so für Erwartungen und für erste Impressionen der Serie hatten. Till, wie ist es denn bei dir? Also du musst jetzt nicht ausführen, dass du der größte Star-Wars-Fan aller Zeiten bist oder zumindest in unserer Redaktion, sondern eher, wie war so deine Erwartung an The Acolyte?
Ich bin der größte Star-Wars... Nein, ich habe nicht richtig gewusst, was ich erwarte tatsächlich, weil der Trailer, also mir hat der Trailer gefallen, der war mir aber so von dem, was, worum es gehen wird und was wir jetzt bekommen haben, war der relativ kryptisch für mich, was mich gewundert hat, weil normalerweise sind solche Trailer ein bisschen aussagekräftiger, das ist ja dann auch mal gar nicht verkehrt. Mhm. Ich habe mich einfach tatsächlich primär darauf gefreut, ungefähr 200 Jahre zurückzugehen und mal nicht Klone, mal nicht Skywalker, mal nicht Imperator und was da alles zugehört, zu sehen, weil es baut ja alles, also es, momentan wird ja viel um die ganze Klonthematik mal wieder immer drumrum gebaut. Mhm. Und das, ich habe mich einfach auf was Frisches gefreut. Und coole Lichtschwerter, und die habe ich bekommen.
War ja bei uns durchaus so ähnlich, Johannes, ne?
Ja, ich hatte vor allem wegen Leslie Headland hohe Erwartungen, weil sie ja mit Russian Doll bzw. Matroschka echt was abgeliefert hat. Und ich fand die Trailer, ja, die haben irgendwie wenig verraten, aber die haben schon Bock gemacht, weil ich glaube, so sehr einige in der Runde Endor lieben, ich mag Star Wars schon, wenn es um Lichtschwerter und Mystik und die Macht geht.
Ja gut, da haben wir ja auch reichlich von bekommen, sowohl in dieser Serie oder auch in den letzten Jahren. Ne? Also man muss natürlich nicht gleich mit so einer Anspruchshaltung daran gehen, dass das jetzt hier wie Endor sein sollte. Ich kann noch mal sagen, ich war ja damals, als es angekündigt wurde, durchaus wirklich neugierig auf dieses Projekt. Weil ich mir dachte, es ist halt eben mal was komplett anderes und dann auch so, weiß ich nicht, es sollte eine Mystery-Serie sein und sich größtenteils um die Sith drehen. Ja, ob wir das bekommen haben und ob uns das so gemundet hat, werden wir jetzt hier gemeinsam herausfinden. Ich kann aber noch mal vorher einen kleinen Disclaimer raushauen. Das hier ist ein Staffel-Recap und damit eine reine Spoiler-Besprechung. Das heißt, wenn ihr die 8 Episoden von The Acolyte noch nicht gesehen habt, dann macht jetzt an diesem Punkt aus. Denn ja, wir werden hier gnadenlos alles wegspoilern. Und ob man da so viel spoilern kann, ist die Frage. Also so über Folge 3 hinaus kann man, glaube ich, gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ihr seid hiermit gewarnt worden. Ja, womit fangen wir an? Ich meine, die Serie hat ja schon im Vorfeld einigen Backlash abbekommen. Da hatten wir ja auch im Ersteindruck drüber gesprochen. Und für mich steht es auch außer Frage, dass diese Serie aus teilweise niedersten Beweggründen verachtet wurde, schon im Vorfeld. Also schon bei den Trailern gab es ja massives, ja nicht Review-Bombing, aber auf jeden Fall, weiß ich nicht, hier YouTube-Kommentare, Dislikes etc. Da wurde das Ding ja förmlich von heimgesucht, bevor überhaupt irgendwas wirklich veröffentlicht war. Also ich finde, man kann es nicht leugnen, dass es diesen Teil, diesen wirklich toxischen, in Teilen einfach rassistischen Teil in der Zuschauerschaft gibt und dass die auch massives Review-Bombing betrieben haben. Aber dennoch muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auch die Verantwortlichen hinter der Serie, ob es die Showrunnerin oder auch Kathleen Kennedy, die ruhen sich auch irgendwie so ein bisschen sehr darauf aus, zu sagen, ja, alle, die die Serie schlecht finden oder kritisieren oder auf jeden Fall nicht so begeistert sind, dass die automatisch das irgendwie aus rassistischen oder misogynen Beweggründen tun. Und ich muss sagen, mittlerweile wirkt das auf mich seitens Hollywoods inzwischen fast schon wie so eine gewisse Masche bei solchen Produktionen. Wie geht's euch da? Johannes, vielleicht fangen wir mal mit dir an.
Na, also, was man erstmal sagen muss, das ist ja kein wirklich neues Phänomen. Ich finde, die Drastik ist hier nochmal stärker. Also, wir hatten das ja auch bei der ersten Staffel von Die Ringe der Macht. Wir haben das auch ein bisschen erlebt bei Star Trek Discovery zum Beispiel, dass da Teile von den entsprechenden Fandoms, das ist bestimmt der Plural davon, Probleme hatten, wenn es irgendwie in eine progressivere Richtung geht. Mm. Und ich bin da ganz bei dir, das ist natürlich völlig absurd, was da passiert, ne? Also auf Rotten Tomatoes war der Audience Score zum Teil bei 13%, inzwischen ist er wieder gestiegen auf 15%. Yay! Damit glaube ich trotzdem noch eine der wirklich, ja, also Star Wars auf jeden Fall im Audience die schlecht bewerteste Serie, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob Resistance, kam ja auch nicht gut an, aber hat bei weitem nicht so viel Hass erlebt.
Ja, das ist ja auch das Gucken.
Ja, das guckt auch keiner.
Das hat gefühlt keiner gesehen. Ja.
Ja, da habe ich auch wirklich ultra keinen Bock drauf. Also bei Bad Batch bin ich ja auch schon ausgestiegen.
Resistance, spar sie dir. Die ist wirklich komplett vergessenswert.
Ja, absolut, ja.
Genau, also. Ja, was soll man zu sagen? Ist natürlich Quatsch, sich so aufzuregen. Natürlich gibt es auch berechtigte Kritik an der Serie. Ich finde es, glaube ich, nur wichtig zu sagen, auch wenn vielleicht jetzt von den MacherInnen da so drauf reagiert wird, ich glaube, das ist halt auch eine Schutzhaltung, ne? Weil wenn du so aggressiv im Netz angegangen wirst, dann musst du da, glaube ich, irgendwie drauf reagieren. Und das sind ja auch, also, ne, wir haben das ja auch bei Episode 8 erlebt, wie da mit der Schauspielerin von Rose umgegangen wurde. Das ist halt einfach wirklich jämmerlich.
Ja, also ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall in die Richtung. Till, wie siehst du das? Also hast du den Eindruck, dass der Backlash hier wirklich jetzt nochmal neue Sphären erreicht hat oder hast du da gar nicht so viel von mitbekommen?
Ja, also ich habe das schon mitbekommen. Das ist ja ähnlich wie bei The Boys jetzt auch gewesen. Das wird ja vorab direkt runtergemacht. Jetzt haben wir hier die Lucasfilm-Leute, die natürlich sagen, ja, das hat nur den einzigen Grund. So, ja, nein, hat es nicht. Das ist offensichtlich, aber darauf kann man sich natürlich gut ausruhen und das machen viele auch in Hollywood. Das habt ihr ja gerade schon gesagt. Aber es ist nun mal so, je größer das Fantum ist, das Fandom ist, umso größer ist halt auch der Hass. Und Star Wars ist da einfach ganz, ganz, ganz schlimm. Also wenn wir uns zwischendurch im Discord unterhalten oder texten über was nicht gefällt und was gefällt, das ist ja manchmal lustig. Manchmal denke ich mir, ach Mann, aber jetzt guck doch mal, wie toll das ist. Aber es hat ja nichts mit Haten zu tun. Und wenn ich sehe, okay, da ist jemand irgendwie, keine Ahnung, bi, trans, was auch immer, alles zusammen oder gar nichts, dann wird es halt so total schnell runtergehatet. Hier bei The Boys, wie gesagt, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ist das ja ähnlich. Da gibt's unter anderem gibt's ja so einen krassen in Anführungsstrichen Character Reveal bezüglich Sexualität. Und das macht's halt einfach. Das macht ja eine Serie nicht schlechter. Das Ding ist ja, die Leute, die da so gegentreten gegen diese LGBTQ Community, die wissen ja überhaupt nicht, dass die Community dir doch nur noch stärken, so, aber gleichzeitig auch lauter machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das noch mehr nicht normal ist, sondern noch mehr immer in den Vordergrund gerückt wird. Weil es wäre viel einfacher, wenn wir sagen, okay, er ist schwul, ja, mir doch egal. Der ist hetero, ja, ist mir auch scheißegal. Also das ist, ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz bei diesen ganzen Hatern, weil es wird nicht aufhören, solange diese Seite so laut ist, leider. Also es soll auch nicht aufhören, ne, ich meinte ja auch nicht, dass diesen ganzen LGBTQ-Kram, das muss nicht aufhören, aber es sollte halt einfach normal sein und dann lasst die Leute doch machen.
Was halt schon auffällig war, dass die Serie schon im Vorfeld einfach sehr viel abbekommen hat. Also wirklich schon aufgrund der Trailer oder auch schon der Showrunnerin, die ja, ich glaube, Johannes, du hattest es auch im ersten Eindruck erwähnt, die ja, glaube ich, bekennt homosexuell ist, ne? Ihre Ehefrau Rebecca Henderson heißt die, glaube ich, die spielt ja hier Meisterin Venestra, ne? Die ist ja, ich meine, die ist auch schon in Russian Doll aufgetreten, genau. Hatte ich gelesen.
Ja.
Und sie hat natürlich auch noch, das kommt auch noch dazu, dadurch ist Leslie Handlin durchaus auch ein gefällige Zielscheibe, weil die war ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber die war ja, glaube ich, also die hat ja in Hollywood angefangen als persönliche Assistentin von Harvey Weinstein, soweit man weiß, ne?
Oh. Ja. Echt? Ah, okay.
Naja.
Gut. Man kann besseren Leuten assistieren, ne?
Ja, da ist halt auch dann so dieses von wegen, ja, will sie denn von dem jahrelangen oder jahrzehntelangen Machtmissbrauch von Harvey Weinstein nichts gewusst haben. Aber das soll jetzt ja auch nur am Rande Thema sein, was hat ja letzten Endes nichts mit der Serie zu tun.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, man muss ja sagen, dieser Hass ist ja völlig unabhängig von der Qualität der Serie. Also ich glaube, da werden wir noch drüber reden, über die Pros und Contra der Serie, aber ganz unabhängig davon, dieser Hass, der zieht sich ja immer Zaun. Also die Leute suchen sich ja alle möglichen vermeintlichen Argumente, um irgendwie da ihren Hass zu verbreiten. Also ne, es gab ja auch dieses etwas unglückliche Interview von dem Yord, der Steller, der dann gesagt hat, dass Anakin den Todesstern in die Luft gejagt hat.
Ja.
Hat er halt gemacht, aber sorry. Ich meine, Harrison Ford hat so viel Schwachsinn über Star Wars erzählt, weil er davon keine Ahnung hat. Da hat das aber keine Sau gestört. Also das ist schon ziemlich krass, wie Leute sich dann einfach auf Kleinigkeiten stürzen, weil sie halt sagen, das passt nicht in die eigene Ideologie.
Also das hatte ich nicht mitbekommen. Der Schauspieler hat was Falsches gesagt.
Ja, der hat gesagt, Anakin hätte den Todesstern zerstört. Der hat sich, ja, ich glaube, er hat es auch wiederholt gesagt, eben in zwei Interviews. Ja, mein Gott, hat er sich halt vertan. Was weiß ich, Yord ist jetzt auch nicht gerade.
Ja, aber das ist halt, das ist ja einfach deren Job.
Ja.
So, die kommen ja nicht dahin als größte Star Wars Fans. Sondern die kommen dahin, weil sie sich darauf bewerben, gecastet werden und dann sagen, geil, ich habe in meiner Vita, ob das heutzutage so gut ist oder nicht, im Star Wars stehen, das ist halt das Ding. So, ich muss doch nicht die Lore in- und auswendig kennen. So, das ist dann halt wieder, ja, da wird dann halt wieder weiter gebasht. Das ist halt ja, schade.
Es sind so übertriebene Backmessereien, wobei ich jetzt auch im Hinblick auf Leslie Headland festgestellt habe, also die hat ja jetzt einige Interviews gegeben. Also gefühlt hat die ja ab einem, ich glaube so ab Folge 3 oder 4, jede Woche ein Interview gegeben, wo sie dann irgendwie Sachen aus der Serie erklären musste und dann da auch irgendwelche Ausführungen hat, wo ich mir denke, ja, warum ist das denn nicht in der Serie? Warum, weiß ich nicht, ja, du kannst es ja irgendwie andeuten, aber das dann irgendwie so vorauszusetzen. Und ich meine, es ist nun mal auch kein gutes Zeichen, wenn deine Serie anscheinend so wenig selbsterklärend ist, dass du jedes Mal selber dann irgendwie, ja, erstmal einen halben Vortrag drüber halten musst, was da jetzt eigentlich genau passiert ist teilweise. Also, das spricht dann auch nicht unbedingt für die Qualität der Serie an, was das angeht. Aber die Dame hat sich auch gerne mal widersprochen. Also, es ist schon sehr auffällig, dass sie halt erst irgendwie meint, ja, also von dem, was da im Internet ist, da lese ich nichts. Und dann referiert sie aber an einer anderen Stelle, ja, wenn sich da Leute schon aufregen, dass da irgendwie Feuer im Weltraum brennt. Ja, also dann kommen aber noch ganz andere Sachen, über die ihr euch aufregt. Dann denke ich mir so, aha, sie will das Feedback also nicht gelesen haben, aber bezieht sich jetzt exakt auf das, worüber die Leute sich beschweren. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Aber wo man mal generell zu kommen könnte, ist ja die ganze Grundprämisse der Serie. Uns wurde ja versprochen, das spielt 100 Jahre vor eine dunkle Bedrohung. Die Jedi sind hier auf dem Höhepunkt ihrer Macht in der High Republic. Diese High Republic-Ära ist ja auch schon durch Disney auch stark befeuert worden in den letzten Jahren durch Comics, Romane etc. Deshalb war ich da auch durchaus drauf gespannt, aber ich muss jetzt leider sagen, im Hinblick auf die High Republic ist das für mich hier nahezu eine Nullnummer gewesen. Also man merkt zwar, dass die Jedi vielleicht eine etwas andere Mentalität haben und dass sie ein bisschen farbenfroher gekleidet sind als früher, aber unterm Strich könntest du diese Geschichte auch 10 Jahre oder 5 Jahre oder 2 Tage vor Beginn von Episode 1 gefühlt erzählen. Da ist nichts großartig Besonderes. Weiß nicht, Till, bist du mit der High Republic denn irgendwie vertraut oder wie sieht es da bei dir aus?
Nö, ich habe die Comic-Reihe mal abonniert, aber tatsächlich gar nicht gelesen, weil bin nicht zugekommen. Mhm. Also was ich grundsätzlich, weiß nicht, wenn es 100 Jahre, also wenn es 1000, also wenn es Old Republic wäre, ne, die alte Republik, wenn es wirklich 1000 bis 5000 Jahre vorher wären und die sähen dann so aus, würde ich sagen, okay, sahen sie eigentlich nicht, weil das gibt es ja schon in einem Computerspiel, was Kanon ist, aber jetzt 100 Jahre, also die Ära ist so riesig, mir hat es schon gereicht, dass es ein bisschen cleaner aussah und das, man hat ja leichte Gewandsunterschiede gesehen, das, und hätten die gleich ausgesehen, hätte es mich auch nicht gestört. Also mir ging es nicht unbedingt darum, dass sich alles total anders verhält, weil dafür ist die Zeitspanne einfach zu gering gewesen.
Ich habe auch überhaupt keine Verbindung zur High Republic, weil ich keine Star Wars Bücher lese. Ich habe mal ganz kurz in diese Animationsserie reingeguckt, die war ja aber eher für Kinder. Ich habe mitbekommen von einigen High Republic Fans, die waren mit der Serie sehr glücklich, auch wenn das zwei Personen waren, die allgemein mit Star Wars Serien immer relativ glücklich sind. Okay. Aber ich finde schon, also es fühlt sich anders an. Genau, und vielleicht noch so als Disclaimer fürs Publikum, das klang natürlich schon ein bisschen durch. Du bist offensichtlich nicht begeistert von der Serie. Da werden noch im Laufe der Besprechung Till und ich vielleicht ein bisschen eine andere Meinung mit hineinbringen.
Was diesen High Republic Aspekt angibt, also das ist für mich halt irgendwie fast schon Blendwerk, weil man lernt auch nicht so wirklich die Jedi an sich kennen. Man sieht zum Beispiel niemals den Jedi-Rat, das ist alles im Off, das wird alles nur behauptet. Der politische Aspekt ist auch völlig am Rande. Also jetzt in der letzten Folge ist völlig random so ein Senator eingeführt worden, wo ich mir denke, wofür ist der jetzt hier da?
Dieser Senator ist einer der wichtigsten Elemente in dieser gesamten Serie.
Und deswegen taucht er ganz am Ende auf.
Ja, weil es grundsätzlich erstmal, also es ging ja, die ganze Serie ging es ja darum, unter anderem zu zeigen, dass die Jedi einfach nicht so geil sind.
Ja, das haben wir verstanden über die 8 Episoden, ja.
Ne? So, und in Episode 1 und 2, na, 2 und 3 eher, da hat man es ja auch gesehen. Ansonsten war das ja nie wirklich so ein Riesenthema, auch politisch nicht. Aber ich mag das immer, dass man abseits von Luke und von Obi-Wan, wobei Luke hatte ja auch seine Schwäche dann in Episode 8, aber bleiben wir mal bei Obi-Wan, das ist nicht jeder der krasseste. So, die sind alle total, die sind politisch verstrickt, die sind ideologisch bis hinten gegen, total fanat in ihre Art der Religion, und zu sehen, dass dann ein Senator selber auch sagt, hier, pass auf Leute, und jetzt wird mal hier ein bisschen näher hingeschaut, das mag ich schon ganz gerne. Vor allem, weil man auch gesehen hat, wie krass die Jedi agieren, weil sie meinen, das wäre alles cool, was sie machen. So. Alleine, dass die Kinder mit 2, 3, 4, 5 Jahren ihren Familien wegnehmen, in Anführungsstrichen wegnehmen, ist halt schon richtiger Bullshit. Und das wird alles bis hin zu Sol und seinem krassen Versagen ganz gut dargestellt.
Ich stehe da, glaube ich, ein bisschen zwischen euch. Also ich kann verstehen, dass man sagt, diese Figur wirkt jetzt ein bisschen lazy da hineingesetzt. Aber ich bin da schon bei Till. Das ist halt eine Figur, die nochmal deutlich macht, ne, dieses, was sind die Jedis für eine Institution, wie gehen sie auch mit Kritik um? Weil das wird ja in der Serie de facto gemacht. Es wird zwar, also ne, es gibt die Kritik und es wird halt alles verschleiert. Natürlich weiß man nicht, was jetzt am Ende, ne, in der letzten Szene geht Venestra ja zu Yoda. Ist ja die Frage, was erzählt sie? Aber offensichtlich nicht genug. Also ich finde schon, dass der Senator da, ist ja die Frage, hätte es den so gebraucht, aber so wird nochmal krass verdeutlicht, wie geht dieser vermeintlich idealistische, tolle Orden halt mit Kritik um?
Ja, könnte ich durchaus euch sogar beipflichten. Das Problem ist nur, wenn der so unglaublich wichtig ist und dieser Konflikt so unglaublich interessant ist, warum führt man den in der letzten Folge ein, und letzten Endes läuft er doch irgendwie auch nicht wirklich auf was raus, und das mit Yoda am Ende, das ist halt einfach stumpfer Fanservice gewesen. Also genauso auch mit Darth Plagueis.
Stumpfer Fanservice wäre es gewesen, wenn sie ihn vorher schon eingeführt hätten. Also wenn man den Rat der Jedi gesehen hätte und da hätte man wahrscheinlich bekannte Gesichter gesehen. Da wäre dann alles, oh, die haben das nur den Fanservice genutzt, um die Serie
zu
füllen.
Naja, aber der Rat der Jedi hat ja mehr mit der Handlung zu tun als dieser Senator, der wirklich out of the blue fast auftaucht. Also ich glaube auch, sein Name, den habe ich nicht mal wirklich mitbekommen, ist auch scheißegal, der wurde auch vorher nie erwähnt, da wurde nur mal
Doch, Dom, okay. Da hast du nicht aufgepasst. Okay. Natürlich wird der erwähnt, weil es gibt das Gespräch zwischen Venestra und ihrem Schüler, Bruder. Und da geht es genau um diesen Senator.
Aha, okay. Und warum ist der jetzt so wichtig?
Ne, es ist halt einer, der halt die Jedis als Institution kritisiert.
Aber warum denn? Aus welchem Antrieb heraus?
Ja, dass sie einfach, dass die Art, wie sie, also es ist die Weltanschauung von denen. Darum, einmal geht es darum und dann, dass es halt darum geht, die Angst davor, dass sie zu viel Kontrolle haben, zu viel Kontrolle wollen und die Macht kontrollieren, was sie ja nicht tun, ne, die bla bla bla, das hat sie ja am Ende erklärt. Und dass es da vielleicht auch mit der Ehrlichkeit und der Offenheit nicht so ist, wie sie immer zeigen, was uns die Serie auch zeigt. Also
ja, da frage ich mich nur, warum hat die Serie uns das nicht schon viel eher gezeigt?
Die Serie zeigt uns das nicht ganz von Folge 1 an, weil da baut es sich erstmal ein bisschen auf. Aber spätestens ab Folge 3 zeigt uns die Serie immer, immer, immer mehr, wie anfällig die Jedi sind, wie schlecht deren Konzept im Endeffekt ist, mit bla, keine Furcht, keine Angst, keine Emotion zeigen. Man muss weg von der Familie, weil Gefühle hindern einen an allem. Und das zeigt von Folge 3 bis zur letzten Folge wird das bis auf die Spitze getrieben, bis hin zu Sols Tod aus genau diesem Grund.
Oh Gott, Sols
Tod. Also das zeigt die Serie uns per excellence, was mit den Jedi und deren Anschauungen nicht stimmt. Fand ich sehr, sehr gut.
Also mir persönlich hat das, wie gesagt, also wenn da irgendein random Senator einmal im Nebensatz erwähnt wird und am Ende gezeigt, das gibt mir nichts. Aber das ist jetzt auch nur echt so ein Nebeneffekt, wo wir vielleicht generell mal drauf kommen könnten, weil du hattest gerade das Wort Konzept in den Mund genommen. Das ist auch meines Erachtens etwas, woran die Acolyte krankt. Johannes, wir hatten ja in unserem Ersteindruck gesagt, dass wir das Gefühl hatten, und das wurde ja auch schon so angeteasert, dass das so ein bisschen so eine Art Mystery-Krimi sein könnte im Star-Wars-Universum. Ne? Also du hattest ja, glaube ich, auch irgendwie, oder hattest du zumindest gehört, so Vergleiche zu CSI oder sowas.
Mhm.
Wie würdest du das denn jetzt nach den 8 Episoden beurteilen? Oder was ist The Acolyte eigentlich wirklich?
Ja, am ehesten vielleicht so ein bisschen eine Mystery-Serie. Das ist ja eine Rache-Story, die hier erzählt wird. Und ja, ich würde sagen, das ist es grob. Ich finde das schwierig, in so ein Genre einzufassen. Also es ist halt Space Fantasy, wie Star Wars eigentlich immer ist.
Ja, das ist klar.
Aber ja. Ansonsten, ja, aber ich bin gerade am Überlegen, wie würde man das sonst nehmen? Weil es ist keine Action-Serie, dafür ist es zu wenig. Würde es auch irgendwie nicht als Thriller-Serie.
Nein,
Das meine ich ganz, ganz wertneutral mit der Action. Da werden wir aber später nochmal drauf eingehen. Das ist auch keine Thriller-Serie, es ist halt irgendwie so ein Mix. Oder, Till?
Ja, es ist schon, also ich finde Mystery auf jeden Fall zutreffend, ja. Also gerade, und hier haben wir ja auch die Fantasy-Seite von Star Wars ist hier mal wieder, kommt mehr zum Tragen als in anderen Serien, beziehungsweise in anderen Serien und Filmen. Das ist ja immer unabhängig, also egal wie man jetzt Andor findet oder ist Andor einfach kein Fantasy, so, ne? Obwohl Star Wars ist. Aber hier ist es schon mal mehr wieder mit Fantasy rein. Ich würde es nicht Dark Fantasy nennen, aber ganz klar Mystery auf jeden Fall.
Mystery würde ich am ehesten auch noch sagen, aber das ist für mich auch so ein stellvertretend, eigentlich weiß die Serie nicht so wirklich, was sie sein will, weil sie fängt an mit so einem Krimi-Plot, der aber irgendwie keiner ist, weil ganz ehrlich, du weißt von Anfang an, wer es war, also ist es schon mal kein Whodunit. Dann im weiteren Verlaufe wird das auch nicht mehr so wirklich verfolgt, weil mit Folge 3 und dem ellenlangen Flashback von dem, was wir eigentlich schon vorher erzählt bekommen haben, geht es dann in eine andere Richtung und Mystery funktioniert für mich aber halt auch nicht. Also das ist, diese Serie, die will im Grunde genommen alles Mögliche sein, schafft es aber irgendwie nie, irgendwas mal konsequent zu verfolgen und dadurch ist sie am Ende sehr viel und gleichzeitig gefühlt nichts, so wirklich, habe ich den Eindruck.
Ja, wobei es geht ja nicht darum, wer ist denn der Jedi-Killer, sondern es geht im Endeffekt, am Anfang weiß man halt nicht genau, okay, wo führt es hin und dann ja, okay, da ist anscheinend noch jemand, ne, noch jemand Zweites und das Mystery-Ding und das Mysterium um das Ganze ist einmal, wie genau funktioniert dieser Hexenzirkel, wie gefährlich sind die wirklich und dann halt auch ganz klar, was die Jedi verschweigen und welches Mysterium sich um das dreht, was dort in der Burg passiert ist. Ja. Weil die Folge 3, der Flashback, das war ja einfach direkt eine ganze komplette Folge in einer anderen Zeitlinie für 12, 15 Jahre vorher.
Und dann nochmal in Folge 7 das Gleiche, ja.
Genau. und dann nochmal so, wie es wirklich war. Und für mich ist es jetzt nicht so, dass man in Folge 3 denkt, oh, okay, krass. Und dann kommt der Twist in Folge 7, haha, es war doch nicht so, sondern es ist ganz klar, vom Aufbau und von der Inszenation, von der Inszenierung, ist es ganz klar, dass Folge 3 nur die Sicht eines Protagonisten ist. Also die wollen da kein Geheimnis draus machen. Das habe ich auch oft immer mal gelesen, Folge 3, da kommt ja dann noch eine Rückblendenfolge und dann, als die Rückblendenfolge dann kam, hieß es ja, das ist aber auch ein schlechter Twist. Das ist alles kein Twist. Man weiß ja genau, dass es nicht so gewesen sein kann. Also viele bauen da einen Twist ein oder sehen da ein und reden denen dann schlecht, obwohl es keiner war. Also das ist einfach nur die Art der Inszenierung. Wir zeigen einmal, wie wurde es Osha erzählt und wir zeigen einmal, wie es wirklich war. Und wie es wirklich war, fand ich schon, die war nochmal stärker als Folge 3 für mich tatsächlich.
Und eine Crime-Story, eine Kriminalgeschichte muss ja nicht immer ein Whodunit sein. Also denkt man an Serien wie Columbo, da wissen wir häufig auch, wer es war.
Nee, das habe ich
oder,
ja nicht gesagt.
Oder jetzt
aber
die neueste Serie Pokerface von Rian Johnson, da ist es ja ähnlich. Und ich finde eigentlich, jetzt wo wir darüber reden, finde ich das als Crime eigentlich passend, weil am Anfang erleben wir die Ermittlungen, danach erleben wir so ein bisschen die Hintergründe von der Täterin oder vermeintlichen Täterin und später, und dann gerät das halt alles außer Kontrolle, weil die ermittelnden Jedi, die ja offensichtlich unfähig sind, jetzt kann man sagen, entweder das ist im negativen Sinne, weil die Serie das schlecht geschrieben hat, oder auch tatsächlich, weil die Jedis überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann erleben wir am Ende halt so ein bisschen, ne, man könnte jetzt einen ganz hochgestochenen Vergleich wählen, diesen Rashomon-Effekt, wir erleben die gleiche Story aus einer anderen Perspektive. Und dadurch bekommt das nochmal eine andere Bedeutung. Und auch da sind wir wieder natürlich, ne, Till hat es auch schon angesprochen, der Fall von Sol. Also auch da nochmal an dieser Figur das Scheitern der Jedi.
Ja, gut, aber das ist, ich weiß nicht. Also ich hatte den Eindruck, dass dieser Krimi-Plot, also ich habe ja die ersten 4 Folgen habe ich mir ja nochmal angesehen, weil du ja auch meintest, zusammenhängend funktionieren die besser. Fand ich überhaupt nicht. Und vor allem ist mir mal aufgefallen, wie blöde eigentlich auch diese Ermittlungsarbeit ist, weil Kimir gibt sich ja als dieser Apotheker aus. Und da habe ich mir dann eigentlich mal überlegt, ja, er muss ja eigentlich den vorherigen Apotheker aus dem Weg geräumt haben. Und es wird ja auch gesagt, oh, das ist nicht dieser Apotheker. Aber es wird uns weder gezeigt, wo der Typ ist, der könnte irgendwie tot im Schrank liegen oder sonst was. Und die Jedi machen auch keinerlei Anzeichen, mal irgendwie darüber nachzudenken, wo ist denn der jetzt eigentlich abgeblieben?
Ja, aber das also, spielt doch keine Rolle. Es geht doch darum, dass Jedi umgebracht werden. Da interessiert Apotheker.
Ja, aber das sind Gesetzeshüter. Das sind Gesetzeshüter. Also das ist so schlecht. Tut mir leid. Das ist einfach schlecht.
Aber es ist nicht die Polizei.
Doch, die sind ja praktisch die Polizei. Doch.
Ja, aber das ist doch auch ein Problem. Das ist eine religiöse Institution, die sich sozusagen selber als Polizei aufspielt. Auch da finde ich, das kritisiert die Serie. Auch natürlich wieder sehr offensichtlich mit dem Monolog da von dem Senator. Aber ich meine, ich finde, das ist auch richtig schon, dass die Serie halt aufzeigt, die handeln nicht korrekt und sind da ja mindestens suboptimal. Ich meine, auch das hat George Lucas in den Prequels erzählt, dass die Jedis mitschuld sind am Niedergang der Republik.
Das ist schon klar, aber sie könnten ja zumindest, also ich weiß nicht, ich sehe das hier, dass man halt einen Zivilisten da einfach hinten runterfallen lässt, obwohl es eigentlich die Pflicht wäre, von denen das aufzuklären.
Ne, wir wissen ja nicht, also nur weil uns das nicht gezeigt wird, heißt das nicht, dass die Jedis in dem Tempel das nicht machen. Wir wissen nur, dass Sol und Po das nicht machen.
Der Tempel, das ist auch, da habe ich diese Szene, das ist so doof, wie May da erst reingeht, dann irgendwie erst total sneaky und dann an jemanden einfach so vorbei, auch noch total vermummt und es, also wirklich, ey, das ist so dumm einfach, wirklich. Du fragst dich teilweise wirklich, ob das ernst gemeint ist. Und ich weiß auch nicht, ob man sich das dann jetzt irgendwie schönreden kann mit, ja, das ist halt irgendwie Kritik an den Jedi, weil es wird nicht irgendwie kritisch hinterfragt, sondern es wird einfach nur so, es passiert einfach nur so. Also man hätte ja zum Beispiel jetzt hier im Hinblick auf mein Apothekerbeispiel, hätte man ja zeigen können, wie sie aus diesem Tatort rausgehen. Dann wäre die Kamera irgendwie so runtergefahren und hätte irgendwie auf dem Boden oder was auch immer die Leiche von dem Typen gezeigt und so aufgezeigt, oh, den Jedi ist so scheißegal. Aber gar nichts. Es wird einfach komplett vergessen. Und deshalb wirken die wirklich auch als Ermittler wie totale Honks. Und zwar wirklich durch die Bank. Also das und weiß nicht, ob das Ziel ist, wirklich das alle Figuren sich wahnsinnig dumm verhalten und auch sowas von, also May, da werde ich bis heute nicht draus schlau. Erst will sie ihre Schwester umbringen, dann will sie sich, weil sie jetzt weiß, dass sie ihre Schwester will erlebt, das ändert von jetzt auf gleich alles für sie. Sie will aber trotzdem noch den Jedi töten und sich dann wiederum den Jedi ergeben und dann entscheidet sie sich doch wieder um. Also echt. Und dazu dann noch das wunderbare, eintönige Schauspiel von Amandla Stenberg. Also ich will der Frau ja wirklich nichts Böses, die ist auch bestimmt keine wirklich schlechte Schauspielerin. Aber zum einen bekommt die hier nicht viel an die Hand und zum anderen kann sie wirklich absolut gar nicht herüberbringen, dass das zwei unterschiedliche Personen sein sollen. Also das sind exakt dieselben Gesichtsausdrücke.
Aber es sind doch die gleiche Person.
Die hat keinerlei Nuancen in ihrem Spiel.
Dom, es ist doch die gleiche Person, das ist doch der Gag.
Ja, aber die waren 16 Jahre voneinander getrennt. Du glaubst doch nicht, dass die sich exakt gleich entwickelt haben. Das ist Blödsinn. Allein, dass die noch dieselbe Frisur tragen, ist auch totaler Schwachsinn eigentlich.
Das ist Star Wars. Also Han Solo trägt gefühlt auch immer die gleiche Jacke.
Richtig. Du bist grundsätzlich, seit den langen Jahren, die ich dich kenne, grundsätzlich viel, viel, viel zu pingelig bei Star Wars. Weil Episode 4, 1977, war schon ein Film, den man komplett auseinandernehmen kann. Komplett.
Ja, okay.
Da stimmt von vorne bis hinten, das ist ein Quatsch. Wäre Episode 4 heutzutage rausgekommen, angenommen, wir wären mit 1 bis 3 aufgewachsen. So.
Bin ich.
Und Episode 4 wäre rausgekommen, der wäre zerrissen worden. Dann wäre Luke Skywalker, wäre die Rey, weil der kann schon alles. Und,
nee, ist ja nicht so.
Du bist ein bisschen zu...
Ist ja nicht so, Luke? Nein.
Doch, ja, Luke und Rey sind im Endeffekt die gleichen Personen von der Kräfte.
Nee,
ja.
Bei Luke, der muss das ja alles erst
erlernen. Du bist ein bisschen zu pingelig.
Ja, was heißt
ja,
pingelig?
Also nur weil er auf Tatooine irgendwie mal eine Wumpratte abgeschossen hat, trifft er den Todesstern. Das ist...
Er kann mit der
aber
Macht
wir werden jetzt natürlich, in das also, Loch schießen. Jetzt schweifen, ne? Aber auch ganz ab.
Ja.
Ja, absolut. Deswegen, man muss halt bei Star Wars immer noch dabei bleiben. Es ist einfach Star Wars, wie es schon 1977 war. Da ist nichts David Lynch-mäßiges dahinter.
Nö, das sagt ja auch
Da ist
keiner.
Kein Tarantino, der die Drehbücher schreibt. Da ist kein Nolan, der
nee,
sonst
das,
was
das, das, ja, das sagt ja auch keiner, aber der Unterschied einfach zu Episode 4 zum Beispiel ist, da bin ich halt emotional involviert. Hier werde ich mit lauter Figuren zugeschmissen, die mich A, nicht interessieren, und deren Tod mich auch komplett kalt lässt. Und du merkst auch, das ist mir jetzt auch im Nachgang nochmal aufgefallen, das hat auch jemand gemeint, eigentlich ist diese ganze Serie voller Plot-Devices. Das sind alles keine wirklichen Figuren. Das merkst du daran, sobald die ihr Soll und ihren Zweck erfüllt haben, werden die eiskalt weggekillt. Ob es die Jedi sind oder diese komischen Hexen, die einfach tot umfallen, sobald sie ihren Sinn und Zweck erfüllt haben. Das ist wirklich, also das ist auch ein fragwürdiger Umgang mit Figuren, obwohl es ja nicht mal wirklich Figuren sind, würde ich sagen.
Naja, ich sehe das eher so, dass man zum Beispiel die Hexen, die alle dann vermeintlich tot umfallen oder die tot umfallen, da wird einfach gezeigt, wie unfassbar stark tatsächlich Trinity ist. wollte ich jetzt gerade sagen.
Das ist auch das Einzige, was sie in der Serie zu tun hat, außer nach 5 Minuten zu sterben.
Also ich kann das verstehen, dass man sagt, okay, wir haben Carrie Ann Moss und wir möchten sie mehr sehen, aber sorry, diese Figur, diese Rolle erlebt dadurch so viel, also hat dadurch eine viel stärkere Wirkung, dass sie das ist. Wäre das irgendeine Schauspielerin, die wir nicht kennen, würde das nicht so krass wirken. Das ist natürlich nicht mehr dann eigentlich als ein Gastauftritt, aber ich fand das völlig in Ordnung. Ich meine, es gibt überall, dass immer mal bekannte Stars auftreten und eigentlich nur kleine Auftritte haben und mehr ist es dann halt nicht. Also ich freue mich, dass sie dabei ist. Es wäre schade gewesen, wenn sie nicht dabei gewesen wäre.
Ja, aber ich hatte ja den Vergleich gezogen, auch im Ersteindruck zu Max von Sydow in Force Awakens zum Beispiel.
Mhm.
Der Unterschied ist da aber, das wurde da nicht so offensiv beworben. Also guck dir mal die ganzen Poster an. Überall Carrie Ann Moss drauf und sie spielt mit und was weiß ich. Das ist dahingehend wirklich fast schon einfach Verarsche gewesen.
Das ist
und,
genau, dass du darfst schlechtes Marketing nicht mit der Serie vergleichen. Also das sind ja zwei verschiedene Abteilungen. So, da müssen wir, na klar kann man
ja,
sagen, das ist schlechtes Marketing. Und das gibt es ja immer wieder. Menschen, die riesig auf dem Cover sind und die dann aber nur ein Cameo haben oder so.
Bruce Willis seit 15 Jahren.
Bruce Willis, ja, richtig.
Ja, gut, aber ich weiß nicht, vor allem ist es ja, also es wäre ja okay, wenn ihre Rolle jetzt nicht, wer weiß, wie groß ausfallen würde, aber die hat halt auch nichts zu tun, großartig. Das ist, und da sind wir halt wieder, es sind keine Charaktere in dieser Serie.
Naja, aber Carrie Ann Moss hat genau das zu tun. Einmal zeigt sie ihr Gesicht ganz am Anfang in der ersten Folge, dass man schon mal sieht, okay, da ist die Carrie Ann Moss, die wir euch versprochen haben, so.
Ja.
Ne, da hat die Marketingabteilung das vielleicht dann ganz gut hingebogen. Aber, also Indara, ne, Meisterin Indara hat einmal dafür gesorgt, okay, wir halten jetzt an dieser Lüge fest und Punkt. Also sie ist im Endeffekt mit dafür verantwortlich, wie das Fortschreiten der Charaktere ist, weil nun mal einfach gelogen wird. Und dann kommt noch dazu, dass man einfach gesehen hat, dass der Padawan, der Torben, so, der hatte keine Chance gegen die Hexe, natürlich nicht. Aber dann kommt, kommt Carrie Ann Moss ins Spiel und befreit einen einzigen Menschen aus den Fängen von diesen ganzen krassen Hexen. Und das ist einfach, das reicht. Und ich weiß, okay, meine Trinity von damals, die ich jetzt sehen wollte, weil ich die Schauspielerin dadurch lieben gelernt habe, hat einer der fucking epischen Momente in dieser Serie. Durch diesen einen, ich kille jetzt die Hexen-Move. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Ich liebe sowas zu sehen, und zu dem Hexenzirkel kommen wir bestimmt auch gleich noch, was die Macht alles noch kann. Und jede Episode, auch bei den Filmen, zeigt mir einfach immer mehr, und auch vor allem in den Serien dann später, was alles noch möglich ist. Also ich liebe das einfach zu sehen, sei es Episode 9, wo die Gegenstände zwischen Ben Solo und Rey hin und her geteleportiert werden. Das hat mich auch komplett umgehauen. Oder halt jetzt hier sowas. Und das ist einfach total geil. Unabhängig, wie Filme jetzt sind, ne, ob man Episode 9 wird, ich mag den, aber wird aus gutem Grund zerrissen. Das kann ich völlig nachvollziehen. Aber zu sehen, wie geil die Macht eingenutzt werden kann und wie nah wir manchmal an dieses Gefühl kommen, okay, das ist ja fast so wie in einem Videospiel, wo man die Macht wirklich selber benutzen kann, und man ist viel, 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 viel zu mächtig eigentlich. Und das liebe ich einfach. Ich liebe das zu sehen, was noch alles kommen kann und passieren kann.
Und immer gerade so, wie es der Plot gerade braucht.
Dom, ich kann nachvollziehen, dass du sagst, die Charaktere sind flach, aber was man ja auch sagen muss, abgesehen von Andor, eine Serie, die ja wirklich differenzierte Charaktere und Figuren hat, Star Wars hat das sonst generell nicht. Also wenn wir uns ganz viele Figuren angucken, die haben zwei Attribute und das war's. Das funktioniert mal besser und funktioniert bei anderen mal schlechter, aber Star Wars war jetzt auch von den Charakteren her nie irgendwas krass ausdifferenziertes. Also wenn wir uns in Episode 1 Qui-Gon Jinn andenken, die Figur funktioniert, würde ich sagen, vor allem, weil Liam Neeson sie spielt. Und das gilt für viele andere Figuren, die funktionieren wegen der Ausstrahlung der Schauspielenden, weil die irgendwie ein Charisma haben. Also Mace Windu ist eigentlich ultra lame, aber ey, Samuel L. Jackson ist halt der krasseste und dadurch wird Mace Windu eine super coole, also in meinen Augen super coole Figur. Und das gilt für ganz viele Figuren. Ich kann verstehen, dass man daran sich irgendwie reiben kann, sagen muss, vielleicht muss man auch mit der Zeit gehen und da ist auf jeden Fall mehr möglich. Da bin ich ganz bei dir. Also auch vom Potenzial her schöpft Acolyte ganz, ganz viel nicht aus. Aber auch die Dialoge, ich finde die auch nicht optimal, aber die passen zu den Prequels. Die Prequel-Dialoge sind zum Teil auch.
Ja, die kommen aus der Hölle, muss man sich nichts
vormachen. Ja, aber muss das wirklich die Messlatte sein?
Nein, es muss nicht die Messlatte sein.
Ja, aber sorry, nur weil George Lucas schon vor 20 Jahren keine gescheiten Dialoge schreiben konnte oder sogar noch eher, muss das jetzt in Acolyte nicht auch so sein, beziehungsweise dadurch kann man einfach auch nicht die schlechte Schreiber entschuldigen, wie ich finde. Weil wenn man sich das mal ansieht, du hast bei Acolyte einen Writers Room um Leslie Headland herum aus bestimmt 10 Leuten. Also jede Folge hat mindestens 2 Autoren, teilweise sogar 3. Und du fragst dich wirklich, warum? Weil die Schreibe ist wirklich immer auf dem gleichen Niveau. Und das sind teilweise echt Dialoge. Das mag jetzt zwar echt fies klingen, aber ich habe teilweise wirklich überlegt, ob die eine KI geschrieben hat. Ganz ehrlich, das hat alles keine Persönlichkeit. Es ist nur Exposition. Wirklich zu 90%, dir werden Sachen gefühlt 1000-mal erklärt Und dann hast du eben noch diese breitärschigen Rückblendenfolgen, wo dir das nochmal und nochmal erklärt wird. Und du denkst dir, wofür brauchen wir das jetzt eigentlich? Und du merkst auch, diese Flashback-Folgen, die haben auch auf die Haupthandlung an für sich auch null Impact. Also
sie sind essentiell. Also ohne die Flashback-Folgen wird die Serie nicht funktionieren.
Ja, aber eine hätte doch gereicht.
Nee.
Eine hätte doch gereicht, oder man hätte die Flashbacks über die Serie irgendwie so Stück für Stück verteilen können, dass das so nach und nach aufgedeckt wird, aber doch nicht zwei Episoden, in denen unterm Strich, vor allem die beide auch noch jeweils eine Dreiviertelstunde gehen. Überlegt mal, das ist zusammen, allein das zusammengerechnet ist Spielfilmlänge und der Mehrwert ist sowas von gering, wirklich.
Also ich hätte gern noch mehr gesehen, bin ich ehrlich. Also ich hätte gern noch mehr.
Nochmal.
Noch mehr gesehen, was vor den.
Nochmal das Gleiche.
Nee, nochmal das Gleiche nicht, sondern ich hätte einfach noch mehr gerne aus der Vergangenheitszeit
gesehen. Ja, von dem Hexenzirkel gesehen.
So, das wäre, ja. Da hätte ich gern noch mehr von gesehen. Ja. Und
ja, es hat halt alles keine Tiefe. Es hat halt alles keine Tiefe.
Aber das ist doch auch, Star Wars funktioniert doch über Motive. Also, ne, natürlich kann man, also ich fand zum Beispiel dieses Ritual der Hexen, kann man lächerlich finden. Ich fand's richtig cool.
Absolut.
Weil das ist etwas Neues, was uns gezeigt wurde. Und auch diese Motive, also, ne, keine Ahnung. Vergleichen wir vielleicht Acolyte mal mit der Clone Wars Serie. Auch da sehen wir irgendwie mal mehrere Arcs, wo es auch ganz viel nur über visuelle Motive geht. Da geht's auch nicht in die Tiefe. Natürlich hätte da auch mehr sein können. Es ist halt immer die Frage, was erwartet man von Star Wars? Ich finde auch nicht, dass Acolyte ein Meisterwerk ist.
Nein,
aber
auf keinen Fall.
Das funktioniert doch. Star Wars funktioniert doch immer schon über solche visuellen Punkte. Also
woran für mich diese Ritualszene einfach komplett scheitert, das ist so, also zum einen finde ich es halt unfreiwillig komisch und nicht nur von der Umsetzung her, sondern auch, dass es einfach total gewollt wirkt. Also du merkst, die Macher denken sich, oh, das soll jetzt total mystisch,
ja,
total bedeutungsschwanger,
ja, total
und so wirken. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ja, aber es ist einfach albern. Es wirkt durchweg
Nein. Albern
an der Stelle. Ich nehme da nichts von an. Diese Kräfte kaufe ich denen nicht ab, wie sie einfach nur, das wirkt teilweise, als hätten sie die visuellen Effekte vergessen.
Quatsch,
wirklich.
Also,
so schlecht an der Stelle.
Also wie gesagt, die Serie ist anscheinend nicht für dich gemacht, weil, das habe ich ja in unserem Discord auch schon gemerkt, weil du dich an jeder Kleinigkeit ein bisschen zu sehr aufreibst. Und wenn ich jetzt mir dieses Ritual angucke, das wäre wahrscheinlich, wenn wir zum Beispiel uns Grogu angucken, wie er bei Mandalorian wirklich die Macht um sich rum hat und die schießt in den Himmel, sieht natürlich geil aus.
Finde ich genauso schwach.
Ja, genau. Ist etwas, aber genau, das
also
findest
den,
du schwach.
Den Jedi-Tempel,
aber wieso
da.
Wieso findest du da nicht gut, wenn es minimalistisch gehalten ist? Die kriegen ihr Mal, die gucken da in diesen tiefen Abgrund runter.
Was auch immer das sein soll, wird alles nicht erklärt.
Ja, aber wieso soll uns das, aber dann wird, also Dom, da würdest du doch jetzt sagen, stell mal vor, eine Hexe wird sich neben das Loch stellen und sagen, das ist das Loch des Schicksals, darin wird unsere Macht. Dann wäre es wieder ein schlechter Expositionsdialog.
Ja, aber auf der anderen Seite muss Leslie Headland dann ja sowas, also sie meint ja dann da irgendwie eine Bringschuld zu haben, dass sie das in Interviews dann irgendwie nachreichen muss. Und das dann scheint es ja doch wichtig zu sein. Also warum erklärt es mir die Serie nicht aus sich heraus? Und das kann sie auch gerne visuell tun, aber sie tut es halt gar nicht.
Das war Star Wars auch schon immer. Ich habe hier rechts neben mir, neben meinen ganzen Comics, Star Wars und gemischt, das ist ja egal, habe ich, oh Gott, wie viel Lexika über Star Wars habe ich da? Keine Ahnung.
Ja, aber das hat also, ja nichts damit zu tun,
Stück
dass
sein.
Die Serie das nicht
und
erklärt.
Und alles,
dass die da eine Menge Fragen offen lässt.
Ist ja auch scheißegal. Was ich alles erfahren habe, was ich alles weiß über Star Wars, das Geringste von dem, was ich weiß, ist aus den Filmen. Nur die Filme runtergebrochen und Filme und Serien. Da wäre ich lange nicht so am Rumnörden über Star Wars, hätte ich nicht mein ganzes Hintergrundwissen, was Star Wars ja noch verstärkt. Es wird zu Acolyte, lass zu Acolyte so ein Buch rauskommen von hier D und K, von dieser Marke, die immer ganz
bitte,
viele Bücher darüber
bitte,
rausbringt.
Diese Visual Dictionaries sind so großartig.
Absolut. Und das ist ja das, was Star Wars ausmacht. Du hast A, du hast die Mystik, du hast die Macht, du hast die Jedi und die ganze Korruption, die da darum besteht. Dann hast du einmal das Merchandise, was wir bei unserem kleinen Schnüffelboy in dieser Serie haben, genauso wie bei den Ewoks damals in Episode 6.
Der Schnüffelboy, dessen Geschlecht wir ja noch irgendwie verifizieren müssen, ne?
Ja, das ist ja auch scheißegal.
Oh, das wurde so reingepresst, ey, wirklich.
Ja, aber guck mal, jetzt, du regst dich einerseits, regst du dich darüber auf, dass die Leute Review-Bombing betreiben, weil es um LGBTQ geht vorher oder weil die Schauspieler vielleicht sogar in die Richtung sind und jetzt bauen die das ganz normal ein. Es war nur ein Satz, ich weiß nicht, ich habe es ja auf Deutsch geguckt, aber...
Also ich habe auch mit Leute mitbekommen, die haben den einfach überhört, den Satz.
Ja, ich auch. Mir ist das auch gar nicht aufgefallen.
Ja, in The Acolyte war es auch schlimmer. Nicht in Tales of the Empire war es ja noch bescheuerter, wo anscheinend die Inquisitoren plötzlich auf Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten gepolt sind. Also ich meine, was soll mir das sagen? Wokeness ist Teil der dunklen Seite?
Nö, ach Quatsch, das sind ja jetzt wieder diese kleinen Randserien. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du die Tiefe, dass es dir einerseits geht es dir zu wenig in die Tiefe.
Ja, es hat eigentlich null Tiefe.
Andererseits wird dir aber auch zu viel erklärt.
Ja, es werden mir Sachen halt zigmal erklärt, die ich schon beim ersten Mal verstanden habe.
Ja, du bewegst dich einmal zwischen, das ist mir zu wenig und es ist zu übertrieben. Es ist zu wenig, es ist zu übertrieben. Du nimmst dir als, dass du die Serie nicht gut findest, ist ja... Ich finde die toll und das ist tut mir ja, leid für dich. Ja. Aber du nimmst dir immer den Punkt raus, der gerade, wo es gerade Potenzial für dich gibt zum Meckern. Einerseits passt dir A nicht, du hättest gerne B, dann kriegst du in einer anderen Folge B, aber dann möchtest du gerne A haben. So, das ist.
Nee, nicht unbedingt.
So wird's schwierig.
Nein, nicht unbedingt. Also
und ich dachte eigentlich, dass ich hier alleine hier bin und muss meine Serie irgendwie verteidigen.
Nö. Aber ich muss das.
Schön, dass es nicht so ist.
Ich muss das auch nochmal klarstellen. Ich habe jetzt hier im Hinblick auf, weiß ich nicht, hier Neopronomen oder was sollen sie gerne machen, aber doch nicht so. Da kritisiere ich nicht, dass es da drin ist, sondern die Umsetzung davon kritisiere ich. Und das ist generell auch das Problem bei solchen Geschichten in Hollywood, dass es meistens an der Umsetzung hapert und nicht unbedingt an der reinen Idee an sich.
Das ist auf jeden Fall richtig.
Das Problem ist grundsätzlich da, ja. Aber gerade bei Acolyte musste mir erst das Internet erklären, wer hier bi ist und wer hier hetero ist und dass dieser Schnüffelboy vielleicht sogar sonst welche Geschlechter hat.
Weil das ja auch total wichtig ist.
Genau. Und deswegen ist nur ein einziger Satz gefallen mit, ja, er oder sie oder they, so, ist mir nicht aufgefallen. Deswegen, und genau so hat die Serie das im Gegensatz zu den restlichen Hollywood-Sachen oft deutlich besser geschafft.
Und man muss ja, also, wenn wir jetzt in-universe argumentieren, ist das ja durchaus ein valider Punkt, weil wir sehen ein humanoides Nagetier. Ich habe keine Ahnung, welches Geschlecht dieses Nagetier eventuell hat. Man muss ja auch sagen, wir sind in einem Kosmos, wo es unterschiedlichste Aliens und Spezies gibt, von denen wahrscheinlich nicht alle einfach nur männlich oder weiblich sind. Aber ich kann verstehen, dass man sich an der Umsetzung hapert. Was ich zum Beispiel tatsächlich sehr gelungen fand, die Szenen von den beiden Müttern von Coral und Anisea, wie die miteinander umgegangen sind, fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Auch da wurde sicher von der falschen Seite sehr dran gerieben.
Also da kommen wir anscheinend nicht auf einen Nenner, aber wir müssen gleich mal wieder zur Serie zurückkommen, richtig? Aber es gibt die Itorianer. Das ist eine Alien-Rasse in Star Wars. Die haben diese, weiß nicht, die sehen so aus wie vom Gesicht her wie so halbe Nacktschnecken. Sind auch bei Mando zum Beispiel oder Boba Fett, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aufgetreten. Ja, dann Schnecken können sich ihr Geschlecht verändern.
Ja,
vielleicht können die das auch. Ist aber scheißegal, weißt du? Also das kann man immer so weitertragen und immer weiter.
Ich fand es hier einfach komplett fehlplatziert. Ich weiß nicht, was das sollte. Und wie gesagt, in Tales of the Empire fand ich es noch bescheuerter, ganz ehrlich. Also die Inquisitorin als tolerant gegenüber Minderheiten zu zeigen. Ausgerechnet die.
Aber über Tales of the Empire reden wir nicht.
Nee, aber es fällt halt auf, dass das jetzt so langsam zunimmt und dass das immer an blöden Stellen ist. Aber kommen wir vielleicht mal generell zu den Figuren. Ja, ich bin ganz ehrlich, da ist bei mir nicht viel hängen geblieben, außer dass irgendwie keiner dieser Jedi-Charaktere mal irgendwie halbwegs kompetent ist. Und irgendwann, also das fand ich so lustig an der 5. Folge, anscheinend hat die Serie immer da selber ein Einsehen und merkt, oh, unsere Charaktere sind alle arschlangweilig, die haben jetzt eh nichts mehr zu tun, also werden sie alle weggekillt. da auch halt wieder so viel Talent einfach vergeudet. Also jetzt nicht mal irgendwie Carrie Ann Moss, sondern zum Beispiel Daphne Keane. Mein Gott, die hat die ganze Serie gefühlt nichts zu tun. Dann hat sie diese eine Kampfszene, die zwar schick choreografiert ist, aber das ist auch so das Ding, weil die Kampfszenen werden ja so gelobt bei der Serie und die Macher
absolut,
haben sich ja, wer weiß wie, aus dem Fenster gelegt, oh, das ist das beste Lichtschwert Star Wars aller Zeiten. Aber ganz ehrlich, Kämpfe in Star Wars bestehen nicht nur irgendwie aus schicken Choreografien, das waren die Prequels, sondern auch aus den Emotionen dahinter. Aber da hier halt nichts zu holen ist, muss man das irgendwie anscheinend so kaschieren. Ich weiß es nicht.
Also ich war bei Folge 5, ich war emotional komplett drin. Du hast jeden Charakter kurz kennengelernt. Du weißt, dass hier der Charlie Barnett, der Yord, ja, so ein bisschen hin und her gerissen ist. Eigentlich ist er ein eingebildeter Fatzke. Andererseits kämpft er aber auch für die Sache, an die er glaubt. Dann hast du die Jackie, die du erstmal kennenlernst als Padawan-Schülerin, die ganz eher zart ist. Und das hat mir eigentlich, das reicht mir ja. Ich muss ja nicht zu jedem, der da stirbt, eine emotionale Bindung aufbauen. Aber
wenn sie so zart ist, warum liefert sie dann den mit Abstand besten Lichtschwertkampf ab und...
Nee, vom Charakter her. Nicht von ihren Jedi-Skills. Aber ich hab sie gut genug kennengelernt, dass gerade ihr Tod und sie wurde ja overkillt quasi, ne? Sie hat nicht nur einen Stich bekommen, sondern zack, 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 drei Stück. Die ganze Folge soll ja zeigen, wie stark unser Antagonist ist im
Endeffekt. Ja, deshalb werden die anderen Figuren ja auch weggeworfen förmlich.
Ja, die überleben ja auch. Die wichtigen Figuren überleben. Und die mitreisenden Jedi, es gibt ja unfassbar viele Jedi, die fallen dann halt dem Rest zum Opfer.
Steht da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch. Also ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, die Figuren bleiben relativ oberflächlich. Da wäre, glaube ich, möglich drin gewesen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass eine der Drehbuchautoren gesagt hat, sie hat nur ein maximales Zeitkontingent. Kann man natürlich sagen, hätte man anders füllen können. Aber ich finde, die funktionieren einigermaßen. Ich finde, die funktionieren nicht so gut wie zum Beispiel bei Rogue One. Da haben wir auch in einer begrenzten Zeit ein großes Figuren-Ensemble. Da finde ich, funktionieren die Figuren besser. Ja. Aber ich finde das hier in Ordnung. Und man muss ja sagen, ich finde ehrlich gesagt, also Meister Sawyer finde ich grandios. Das liegt natürlich auch an Lee Jung-Jang, der das einfach, also der Schauspieler hier finde ich sehr, sehr gut.
Der ist der Einzige, der wirklich Schauspieler macht. Ganz ehrlich. Also.
Aber er erfüllt diese Rolle. Also ich habe ihm am Anfang voll abgekauft, dass er dieser weise Jedi ist. Also ich habe gedacht, der soll auch mein Mentor sein. Wenn ich Padawan wäre, dann möchte ich auch, dass Meister Sol mein Meister ist. Und am Ende habe ich gedacht, nee, bloß nicht. Weil der ja völlig, völlig verblendet und auch am Ende auch noch sagt, das fand ich auch grandios, dass er, also er denkt ja am Ende wirklich, er hat das Richtige getan, wo du denkst, du hast alles falsch gemacht. Es ist überhaupt nicht. Das fand ich so gut gelöst, auch halt, weil, und auch da lässt die Serie sich wirklich Zeit, wo er da im Raumschiff ist und wirklich schockiert und irgendwie weiß gar nicht, mit den Emotionen umzugehen. Das fand ich richtig gut. Das fand ich richtig stark auch geschauspielert von ihm.
Aber er ist notorisch blind anscheinend. Er sieht...
ja, natürlich. Also, der ist völlig...
Also auch mit den Augen.
Seine Schiene.
Auch mit den Augen. Also ich meine, der latscht, glaube ich, mit May, lass es mal irgendwie einen guten Tag sein, zum Schiff zurück. Und sieht währenddessen nicht das wirklich riesige Mal auf ihrer Stirn, was man auch nicht übersehen kann.
Ja.
Und was auch nicht einfach nur aufgemalt ist, weil es ist ja, wird ja praktisch reingebrannt bei diesem Ritual. Also, dass er das nicht gesehen haben will, das, boah, nee.
Er wusste doch, dass das May ist. Sonst hätte er sie am Ende nicht betäubt.
Ich
kann Dom da schon verstehen. Ja. Also, ich find's nicht so schlimm wie die Szene in Obi-Wan Kenobi, wo sich Leia unter Obi-Wans Mantel versteckt. Das ist nochmal next level. Aber ja, das ist sehr, ja, ich finde auch tatsächlich faul erzählt, auch wenn ich find's auch nicht so dramatisch.
Ah, das ist, ich finde, das, da habe ich mich auch nicht dran aufgehangen, aber ich finde auch, um nochmal dann zu Sol zu kommen, das ist tatsächlich einer der interessantesten Charaktere seit, ich weiß es nicht, seit Kylo Ren vielleicht. Mir wisst wahrscheinlich, also mir fällt sonst kein anderer ein, weil der, ja gut, und Anakin natürlich auch, weil er so krass zerrissen ist, ne? Aber Sol ist wirklich. Ich habe genau das gleiche gedacht. Am Anfang dachte ich, Hammer. Ich mag den Schauspieler und dann ist er auch noch so ein richtig krasser, weiser Jedi, der wahrscheinlich eine richtig geile Ausbildung hinlegt. Und dann sieht man Stück für Stück, wie er mit seinen Emotionen zu kämpfen hat, zu hadern hat. und das komplett bröckelt und man sieht, er hat gar nichts im Griff. Natürlich kann OSHA bei ihm nicht lernen. Weil wenn der Meister die Emotionen nicht im Griff hat, wie soll das denn dann die Schülerin lernen? Und das hat sich bis zum Ende zugespitzt und er ist immer noch, fanatisch wie er ist, ist er immer noch dabei der Sache geblieben und gesagt, ich bin Jedi, ich trete für das Gute ein, das war gut, was ich gemacht habe, ich habe hier die Kinder beschützt. Und da hatte er nur den Jedi-Gedanken im Kopf gehabt und nicht, ja, was ist denn, wenn ich hier die Mutter absteche, was passiert denn dann mit Kindern? Emotional kann das ja nichts werden.
Das ist auch so ein Punkt bei Master Sol, diese Hingabe für die beiden Mädchen kommt von jetzt auf gleich und am besten fand ich wirklich, glaube ich, die Szene, wo er May einfach so das Lichtschwert so in die Hand drückt. Also man hätte ja zumindest mal zeigen können, wie er da irgendwie, weiß ich nicht. Stell dir mal vor, zum Beispiel, Till, bei dir kommt ein Wildfremder in die Wohnung und drückt deinen Kindern eine geladene Waffe in die Hand. Das hätte ungefähr denselben Effekt und weiß ich nicht, man hätte zumindest zeigen können, dass er da irgendwie eine Sperre vormacht oder so, aber mein Gott, die hätte da einmal draufklicken müssen und hätte sich die Birne durchbohrt.
Genauso wie Obi-Wan Kenobi Luke in Episode 4 das Lichtschwert gibt und absolut. Er hätte sich auch einfach den Kopf
wegbauen können. Einer der legendärsten Momente in Star Wars, von den Memes mal ganz abgesehen. Der Unterschied ist, wenn jemand meiner Tochter eine geladene Waffe in die Hand gibt, ich habe keine Kontrolle mit der Macht über diese Waffe und kann sie daran hindern, an- und auszugehen. Und das sind so diese Sachen, an denen man sich nicht aufhängen sollte bei Star Wars. Weil wenn ich in einer Welt bin, in der ein kleines grünes Wesen ein Raumschiff aus dem Sumpf ziehen kann, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ein ausgebildeter Jedi-Meister einem kleinen Kind eine Waffe in die Hand geben kann, ohne dass sie sich verletzt. Und das sind so Sachen, da denke ich gar nicht drüber nach, weil das ist nun mal Star Wars, so funktioniert das seit 1977.
Und auch da kommuniziert die Serie das, wie kaputt die Jedi eigentlich sind, weil Jackie wird umgebracht von Quimir und dann wirft ihm Sol das vor und Quimir sagt, aber du hast sie doch hergebracht. Also die Jedi bilden Kriegerinnen und Krieger aus. Also ich finde, das kommuniziert die Serie auch, wie kaputt das eigentlich ist, Kinder der Familie zu entreißen, dann in diese religiöse Ordnung reinzubringen und die dann tatsächlich zu Soldaten quasi auszubilden.
Naja, absolut. Die werden ja in der Macht unterrichtet, aber eigentlich sind es, und gerade in der Republik so, werden die zu Kindersoldaten. Und die Meisterin Indara, also Carrie Ann Moss, die hat ja ganz am Anfang auch zu Sol gesagt, und genau deswegen habe ich ein Padawan und du nicht. Und das ist ja schon wieder so etwas, was bei Sol drin ist, mit sagen, okay, ich möchte vielleicht auch ein Padawan. Und dann sieht er die Chance, zwei Mädchen zu retten, schafft er nicht, Spoiler. Und deswegen hält er so daran fest, also er hinterfragt nicht, ist es jetzt gut mit Hauruck mir einen Padawan zu suchen, aber das ist ihm egal. Er möchte auch gerne Jedi ausbilden und da blendet er auch alles aus. Das zieht sich so durch.
Ja, ich weiß nicht, also für mich wirkt das herbeigeschrieben mit, ach, ich spüre auf einmal die Verbindung zu den Mädchen, also auch wie er die da so beobachtet, das war schon ein bisschen befremdlich von seiner Seite irgendwie.
Er wurde inszeniert wie so ein Creepy Stalker.
Ja, aber das hinterfragt die Serie ja auch nicht wirklich. Beziehungsweise das stellt sie nicht wirklich als unbedingt was Schlechtes dar. Aber man hätte es ja irgendwie so zeigen können, dass der wirklich irgendwie in einem Wahn, denen irgendwie zu helfen, total rücksichtslos agiert. Aber das tut er ja nicht.
Doch, absolut. Also rücksichtsloser als er agiert ja niemand. Weil am Ende ist die Schüler, die seine vermeintliche oder seine ehemalige Schülerin, die eigentlich fürs Gute gekämpft hat, ist die ihn nachher tötet. Das sind seine permanenten Fehlentscheidungen.
Die halt immer so kommen, wenn das Drehbuch sie braucht, ja.
Nein, du bist zu kritisch. Du versuchst dir auch aus allem das Schlechte rauszuziehen.
Ich frage mich eh, wie ersticht man eigentlich jemanden, der sich gerade in Rauch auflöst? Das würde ich auch gerne wissen.
Hey, offensichtlich war sie noch nicht ganz dematerialisiert, was auch immer der Terminus dafür ist.
Das hatte man aber gesehen, die hatte sich nahezu komplett aufgelöst und erst als er zusticht, ist sie dann plötzlich wieder da. wo sollte er denn da zustechen? Die war ja, die hatte sich ja bereits
aufgelöst. Nur weil man sie nicht sieht, heißt nicht, dass sie nicht da ist.
Ja. Das ist schon wieder Star Wars. Da hatte ich mit einem Kumpel von mir geschrieben, der meinte auch, und wie findest du die Serie? Ich meinte, naja, das und das fand ich gut und das hat mir gut gefallen. Und dann hat er erstmal darüber geflucht, warum man sich denn plötzlich in Star Wars in Rauch auflösen kann. Dann habe ich ihm geschrieben, pass auf, du hast anscheinend die letzten 20 Jahre kein Star Wars gesehen, was alles so möglich ist und was vielleicht auch nicht möglich ist, weil allein die Schwestern der Nacht, die machen schon ziemlich weirden Scheiß. Unter anderem auch sich hin und her teleportieren und sich auflösen und
ja, es hat jetzt aber auch nicht jeder Clone Wars gesehen.
Ja, aber trotzdem, genau. Und vielleicht hast du auch, vielleicht ist das für dich auch so befremdlich, weil du dich vielleicht nicht so intensiv mit Star Wars beschäftigst. Nicht ultra intensiv, dass man sagt, okay, man muss so krass abnörden. Aber wenn ein Lichtschwert, was aus Licht, das ist ja pure Energie, das ist ja keine Klinge aus Metall, was durch den Nebel sticht, sondern es ist pure Energie und die kann halt den Nebel verdampfen. Also nur als um das bildlich dir ein bisschen zu erklären. Und das darf man nicht zerdenken bei Star Wars. So, weißt du, was ich meine? Die waren noch nicht ganz aufgelöst. Man hat noch ihre schwarzen Schlieren gesehen und dann ist das die pure Energie, das Licht halt durch sie durch. Und dadurch hat sie halt einfach die Konzentration und die Kontrolle verloren, weil sie halt dadurch noch was gespürt hat. Und das sind so Sachen, die muss man niemandem eigentlich erklären. Das ist halt Star Wars, das ist gegeben, das ist die Macht. Stell mal vor, es würde danach nochmal eine halbe Folge erklärt werden, warum das passiert ist. Dann wüsstest du es, aber würdest dich nerven, dass es wieder Exposition-Dumping ist.
Nö, man könnte es einfach schlüssiger inszenieren. Es ist einfach schlecht inszeniert an der Stelle.
Für mich war das zu 100% schlüssig.
Ich fand das, also ich hab's mir nochmal angesehen. Die ist nahezu komplett aufgelöst und taucht dann plötzlich wieder auf. Und ihre, hier die May löst sich dann ja auch auf. Vor allem Leslie Headland findet ja nicht mal wirklich eine Antwort darauf, was sie da eigentlich genau macht.
Ja, aber muss das denn?
Nö, überhaupt nicht. Muss überhaupt nicht.
Ja, nee. Ich weiß nicht. Ich find's, also das, ja, aber dann ist das einfach nur willkürlich. Dann hat sie ja irgendwie keine Ahnung, was in ihrer eigenen Serie passiert, letzten Endes. Also, das ist dann, das spricht dann einfach wieder für dieses, ja, keine Ahnung. Vor allem ist es ja jetzt nicht irgendwie etwas, was irgendwie gezielt zur Interpretation einlädt. Es ist einfach nur so, weiß ich, für mich ist hingeschludert von der Inszenierung, ganz ehrlich.
Nee, aber das ist ja genau das. Du denkst dir, das Ding ist ja, du denkst dir einfach geile Sachen aus, die Macht kann und setzt die um. Du musst da ja nicht groß erklären. Du bist da ja nicht der Nolan, der das schwarze Loch mit Physikern zusammen entwickelt, sondern du bist einfach der Typ, der sagt, ey, geil, ich will, dass die sich auflösen können. Und bis die sich nicht komplett aufgelöst haben, sind sie halt noch anfällig. Punkt. Das ist alles, was ich brauche. So, wenn ich sage, ich kann, ja gut, man kann sich teleportieren. Wenn ich mir eine Machtfähigkeit ausdenke, dann will ich die nicht 100% logisch mir erklären, sondern ich möchte, dass sie geil ist, dass sie beeindruckend ist und zeigt, wie mächtig der Zirkel mit der Macht oder ihrem Faden, wie die es nennen, umgeht.
Und auch da hat Star Wars ja immer schon neue Mächte einfach eingeführt. Ich meine, in Episode 1 sehen wir Qui-Gon und Obi-Wan mit Machtspeed einmal kurz vor den Druidikas abhauen oder auf einmal wird, also ne, wenn wir nur die Filme angucken, Rey kann Macht heilen oder auch diese Verbindung zwischen Kylo und Rey, das sind ja alles neue Sachen und ehrlich gesagt, das möchte ich doch auch sehen. Ich möchte doch irgendwie immer auch eine Entwicklung von der Macht sehen. Auch zum Beispiel, ich finde es toll, dass dieses Lichtschwert bluten, was ja schon in Romanen und ich glaube auch in einem der Jedi Fallen Order oder Survivor Spiele vorkam, dass wir das jetzt hier in einer Live-Action-Serie sehen, fand ich cool. Also auch nochmal dieses sozusagen in Echtzeit diese Korrumpierung der Machtkristalle durch die dunkle Seite, fand ich auch ein schönes visuelles Motiv.
Das war visuell durchaus beeindruckend, gebe ich zu. Nur du darfst halt nicht drüber nachdenken, dass es im Hinblick auf die Prequels zum Beispiel überhaupt keinen Sinn macht, weil Anakin hat reihenweise Jedi und sogar Jünglinge dahin gemetzelt und bei ihm ist überhaupt nichts passiert.
Das stimmt.
Als Beispiel jetzt mal.
Ja, da hast du recht. Und zwar der Grund dafür ist ganz einfach. Das ist dieses Machtkristall-Korrumpieren gibt es erst seitdem Disney das übernommen hat. Weil vorher hattest du, jede Lichtschwertfarbe spiegelt dich wieder. So grün war halt ganz klar Qui-Gon, das war der Weise, bla 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 bla. Und dann haben die einfach irgendwann gesagt, okay, und ab jetzt machen wir das so. Deswegen hat Ahsoka ja auch zwei weiße Lichtschwerter, weil die zwei korrumpierte Kristalle der die dunkle Seite entzogen hat. Und deswegen hat sie zwei weiße Lichtschwerter. Weil die haben keine Farbe mehr, weil die dunkle Seite ist raus.
Aber ich weiß nicht, also das
mit Da kann die Serie nichts für. Die Serie zeigt uns nur endlich, wie das aussieht, wie das funktioniert. Der Moment, in dem das passiert, dass da von 1999 bis 2012 die Lore einfach gelöscht wurde und nochmal neu gestartet wurde, dafür kann die Serie nichts. Die Serie zeigt uns das, was Star Wars gegeben ist. Da hat die Serie überhaupt gar nichts mit zu tun.
Auf der anderen Seite versucht sie dann ja zumindest, also ich meine, das ist ja der Serie auch vorgeworfen worden, wobei da würde ich jetzt auch nicht mitgehen, dass das ja die ganze Lore zerstört, dass Anakin nicht mehr der Einzige ist, der irgendwie anscheinend durch die Macht selbst empfangen wurde oder sowas. Also da würde ich jetzt auch nicht mitgehen, das kann ich irgendwo durchwinken, auch dass diese Hexenzirkel da von ihrem komischen Faden was labert. Ja, meinetwegen ist deren Verständnis der Macht, keine Ahnung, ich fand's visuell vor allem auch ziemlich lahm umgesetzt und uninspiriert, ehrlich gesagt schon, aber ist, also dahingehend habe ich da jetzt nicht solche Probleme mit. Um jetzt aber auch mal was Positives zu sagen, ja, die Kampfszenen, ja Gott, das ist halt irgendwie auch Schaulaufen so ein bisschen. Sie haben ja zumindest jetzt irgendwie mal mehr reale Sets sind. Also ich meine, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum diese Serie so arschteuer gewesen sein soll? Ich meine, die soll zwischen 180 und 200 Millionen Dollar gekostet haben.
Dom, lass uns doch kurz bei den Kampfszenen bleiben und dann können wir danach zu den Sets kommen.
Ja, über die Kampfszenen haben wir schon geredet. Die sind halt, weiß ich nicht, emotional geht mir das komplett am Arsch vorbei.
Also ich muss sagen, ich fand diese Kampfszenen großartig. Ich kann verstehen, dass man sagen kann, emotional, ist halt die Frage, wie sehr man in die Story involviert ist. Da bin ich aber auch, glaube ich, ein bisschen stumpf, weil ich bin unglaublicher Fan von John Wick und ähnlichen Actionfilmen. Wenn die Kampfchoreo geil ist, dann bin ich involviert. Und das hat für mich hier unglaublich gut funktioniert. Ich mochte die Kampfszenen ohne Lichtschwerter, damit steigt die Serie ja schon ein. Ich finde, die Serie hätte da noch ein bisschen mehr machen können. Ich hätte auch gerne einfach in jeder Folge eine geile Kampfszene bekommen. Aber gerade, Till hat Episode 5 schon angesprochen, liefert halt ab. Ich fand auch unglaublich cool die Kampfszene, wo Kelnaka von den Hexen übernommen wird, also der Wookie, und einfach nochmal aufgezeigt wird, was für eine Wucht dieser Typ einfach hat, weil der einfach Kraft hat und die beiden schon ordentlich zurichtet. Und ich fand die Kampfchoreos wirklich gut. Ich kann verstehen, wenn man sagt, man mag nicht dieses Lichtschwertgefuchtel, wie es in den Prequels ja vor allem dann im Finale von Episode 3 stattfindet. Und man mag eher so ein bisschen, dass das Lichtschwert mit zwei Händen geführt werden, wie so ein Breitschwert. Das ist ja das, was in der OT vor allem gemacht wurde. So ein bisschen in den Sequels, aber ich bin ehrlich gesagt riesiger Fan von diesem Gefuchtel. Das ist, man kann bestimmt ein bisschen die Choreografien kritisieren, ob das jetzt vielleicht zu viel hin und her geschwungen ist, aber ich mochte auch, wie die Kamera da gearbeitet hat. Also auch zum Beispiel, wenn wir das erste Mal Quemia, also den Fremden sehen, wie er die Jedis fertig macht, so zwischen den Bäumen. Und dann sehen wir immer mehr auch der Kampf mit Jackie. Fantastisch, auch wie mit dem Kortosis Helm und Armschienen, wie das eingesetzt, also da bin ich völlig hooked, also auch das ist für mich tatsächlich, auch wenn ich einige Sachen an der Serie kritisiere, da liefert die Serie wirklich, wirklich grandios ab und ich muss sagen, ich finde, das sind schon die Kampfszenen rein von der Inszenierung, ich finde das perfekt, mir fällt da in Star Wars wenig Besseres ein, weil wenn man zum Beispiel die Prequels anguckt, da sind die Kampfchoreografien nicht gut gealtert. Da war das noch was anderes. Und hier ist es wirklich, also ich freue mich riesig über diese Kampfchoreografien.
Gut, also mir ist es, also ich sage ja nicht, dass, da war ja zumindest mal irgendwie eine gewisse Wucht hinter, wobei es auch so, wie gesagt, es ist emotional alles egal. Die werden da reihenweise weggeschnetzelt, das sind teilweise völlig gesichtslose Jedi, ist egal.
Aber das war doch auch das ist doch immer der Fall. Ich meine, guck dir Star Trek an, da gibt es diese Red Shirts, die immer nur dafür da sind. Das war natürlich auch der Fall.
Ja, was aber einfach eine scheiß Konvention ist. Und die braucht man nicht unbedingt. Also ich weiß nicht, ich find's auch echt ein bisschen schwach, das immer zu entschuldigen mit, ja, das ist ja woanders auch so.
Ja,
dann,
das stimmt.
Könnte man es hier ja mal besser machen eigentlich.
Also ja, das stimmt schon.
Warum muss man immer auf diesem Niveau bleiben? Und ich weiß nicht, Acolyte hätte jetzt gerade, ich meine ganz ehrlich, ich hatte durchaus wirklich erwartet, dass diese Serie vielleicht mal irgendwas reißen würde durch ihr Setting. Auch schon, weiß ich, der Look zum Beispiel der Serie. Die Serie sieht wirklich, die spielt 100 Jahre vorher und man hätte da zum Beispiel auch mal visuell irgendwie Akzente setzen können, aber gar nichts. Die hat denselben einheitlichen, langweiligen Look wie alle anderen auch. Und manches, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie nicht, es sieht jetzt nicht total billig aus, aber du fragst dich echt, warum das jetzt so arschteuer gewesen ist.
Ja, da gehe ich mit. Das würde ich tatsächlich auch gerne wissen. Das Ding ist die sehen gut aus. Also die Sets, ne, ist ja, wir haben nicht mehr den Bluescreen aus Episode 2, wir haben kein übertriebenes rundum CGI.
Ja, Volume, ne? Die Technologie aus The Mandalorian.
Unter anderem das, genau, bei Mando und so. Wobei, das ist mir, ich habe eigentlich ein Auge dafür, ey, die Volume, keine Ahnung, ich sehe das immer nicht.
Oh, das sieht man doch.
Aber das ist ein anderes. Ja, ich bin total CGI-pingelig, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich würde gern wissen, warum das so teuer ist. Weil die Schauspieler können alle nicht teuer gewesen sein. Carrie Ann Moss wird am meisten gekriegt haben und Zoll, weiß ich auch nicht. Tatsächlich. Also wenn ich mir, gute Frage.
Das finde ich auch. Ich finde auch, das sieht nicht nach so viel Kohle aus, ich finde, es sieht deutlich besser aus als Ahsoka und Kenobi, ja, ja. Wo man dieses Volume in meinen Augen wirklich krass gesehen hat. Auch daran, dass es gerade in Ahsoka, da waren die Sets in Anführungszeichen sehr flach. Also wenn ich da irgendwie an Baylan denke, der vor diesem Monument da steht und sich 2 Meter nach links und 2 Meter nach rechts bewegen kann. Das haben wir hier schon mehr. Ich finde es schade, dass einige Sets zu klein sind. Da wäre, glaube ich, möglich gewesen, wenn man vielleicht an so einer Kombi von Volume und Sets hätte mehr arbeiten können. Das geht besser. Ich finde aber, ich muss ehrlich gesagt, glaube ich, aktuell ganz stumpf sagen, wenn ich die Option habe, entweder so wie es jetzt in Acolyte ist oder wie es bei Ahsoka und Kenobi ist, dann lieber so, auch wenn das Optimum anders aussieht. Auch da, ich finde, es gab einige coole Bilder, aber diese Serie sieht nicht nach Kino Star Wars aus. Aber auch wenn man da sagen muss, das sah bis jetzt ja auch leider noch keine Star Wars Serie.
Ja, wobei ich sagen muss, also wie gesagt, ich mag die Serie Andor, ne? Das ist nicht so, dass ich die hasse. Nur weil ich die am wenigsten gefällt. Das ist ja immer noch, das kommt ja noch dazu. Aber Andor sah schon, fand ich, richtig geil aus. Also ja, das muss ich einfach sagen, gerade weil die sich halt, die haben sich ja auch wenig auf dieses Mystische verlassen, sondern haben wirklich auch einen anderen Ansatz gemacht und dadurch sah das einfach wirklich geil aus, muss man einfach sagen. Das war
ja, Endor, cool. Endor ist von der Optik einfach sehr geerdet, was das angeht. Ne?
Sehr
rau.
Genau.
Und weiß nicht, also ist jetzt nicht so, dass das Acolyte jetzt zwangsläufig genauso aussehen muss, aber man hätte, ich weiß nicht, da hat man einfach so viel Potenzial liegen lassen.
Ja.
Und das ist für mich eigentlich auch mit das Frustigste an der ganzen Serie. Wenn die jetzt einfach nur schlecht wäre für mich, also jetzt aus meiner Perspektive, also ich finde die wirklich schlecht, muss ich leider sagen. Und das irgendwie einfach was egal so vor sich hindudelt, dann wäre das noch okay, dann weiß ich nicht, hier rein, da raus und gut ist. Aber was für mich wirklich wahnsinnig frustig ist, dass man die ganze Zeit spürt, was man daraus hätte machen können. Man spürt, dass da durchaus Potenzial war, ob es jetzt die High Republic an sich ist, keine Ahnung, vielleicht auch die Geschichte ist, hätte man die vielleicht ein bisschen besser erzählt und nicht mit diesen lahmarschigen Rückblenden oder, weiß ich nicht, auch diese Dualität mit den beiden Schwestern, da wird ja, also irgendwann hat mich das nur noch angeödet, ganz ehrlich. Und es liegt auch leider an dem sehr limitierten Schauspiel von Amandla Stenberg, das muss man leider sagen. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass die wohl als allererstes schon irgendwie bei dem Projekt gesetzt war, bevor überhaupt klar war, worum es ja eigentlich wirklich gehen wird.
Ja, okay.
Also die hat man wohl wirklich von Anfang an gecastet und da denkt man sich so, die ist mit das schwächste Glied in der Kette und um die dreht sich die ganze Serie. Na, herzlichen Glückwunsch.
Das muss ich tatsächlich auch sagen, dass die Kinderschauspieler von Mae und Osha und auch die erwachsene Schauspielerin, die waren wirklich nicht so gut. Kinderschauspieler, ja, da drückt man natürlich immer mal wieder ein Auge zu. Aber auch das hatten wir halt schon bei einem Anakin, ne, in Episode 1. Das ist auch, boah. Also das ist einfach ein räudiges Schauspiel. Und bei den beiden Kleinen leider auch. Und bei Osha und Mae als Erwachsene war das leider auch. Also man hätte, ja, die sind eine Person, ganz klar. Die hatten ja dennoch, hatten die ja für einen gewissen Zeitraum zwei
ja.
als verschiedene Leben. Anschauungen. Ja. Da hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Das ist halt nun mal, ja, das ist das Schauspiel, aber Gott sei Dank reißt auch das mich nicht raus, weil es, wie gesagt, so, dass das große Ganze und das Mysterium, was da aufgemacht wird, das zählt für mich mehr als die Schauspielkunst. Und vielleicht reden wir noch mal ganz kurz darüber, ob wir fucking Darth Plagueis gesehen haben.
Ja, hab ich.
Seid ihr auch der Meinung, dass er das ist?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe es selber nicht rausgefunden, weil ich da mal sehr schlecht bin, was sowas angeht. Aber ich habe gelesen, dass in der Szene mit eventuell Darth Plagueis der gleiche Soundtrack anklingt wie in Episode 3, als Kanzler Palpatine Anakin von Darth Plagueis erzählt. Also das würde ich mal auch sagen, ja, ist Gesetz, weil wer soll es auch sonst sein, ne?
Ja, ich auch. Und das, also wird einerseits wurde vermutet, dass die Ritter von Ren da jetzt mit am Start sind. Und wenn jetzt Darth Plagueis endlich mal mit dabei ist, ich wünsche mir das seit, ich weiß nicht wie lange, seit Episode 7? Ich keine Ahnung. Das wäre der absolute Oberknaller. Deswegen hat mich die letzte Folge so komplett gekillt. Ey, man sieht Darth Plagueis, man sieht wie ein Lichtschwertkristall.
Ja, man sieht ihn für 4 Sekunden.
Ja, deswegen, man vermutet es, ne, dass er könnte es
ja,
sein.
Ja, aber auf der anderen Seite jetzt, wenn du dich jetzt mal in Leute reinversetzt, die zum Beispiel gar nicht wissen, ich meine, den Namen werden vielleicht manche aus Episode 3 noch kennen, aber sie werden zum Beispiel nicht wissen, wie der aussieht und dass der wahrscheinlich auch nicht humanoid ist, soweit ich weiß. Für die ist das einfach nur ein random Kreatur, wo du dich fragst, wo war der die ganze Zeit in den ganzen Szenen zwischen Kimia und May auf der Insel.
Ja, aber für die Serie ist das doch irrelevant. Also ich finde, das ist halt eine Andeutung. Wir wissen nicht mehr, ob, also ist halt die Frage, ist er wirklich der Meister von Kimia? Wir wissen auch gar nicht, weiß Kimia überhaupt von ihm? Also das ist ja alles noch unsicher. Natürlich kann man sagen, da wird jetzt sehr viel aufgemacht für eine zweite Staffel. Aber für diese relativ abgeschlossene Handlung von Osha, May, Rache und Saul ist das überhaupt nicht relevant. Das ist halt ein kleiner Hint. Hättest du es gebraucht? Nö. Ist es Fanservice? Ja. Das gilt aber auch für vieles.
Aber genau. Sowas von.
Das ist der Fanservice, den ich haben möchte.
Ja. Es ist aber irgendwo auch ein leeres Versprechen, weil warum ist der nicht zum Beispiel schon eher aufgetaucht? Und warum, weiß ich nicht, belässt man...
Weil es nicht um ihn geht. Es geht nicht um Plagueis.
Ja, aber dann kann man ihn ja auch weglassen, wenn es nicht um ihn geht.
Das am Ende zu präsentieren ist doch auch schon, das ist doch in Ordnung. Also ich finde es schon gut, den erst jetzt zu präsentieren.
Ja, und du siehst Yoda kurz. Das sind so die beiden Sachen. Yoda hat man nicht gebraucht.
Man hat die beide nicht gebraucht.
Ich habe von Anfang an gesagt, eigentlich müsste Yoda auftauchen, aber dadurch, dass wir den Rat nicht gesehen haben mit allen Mitgliedern, warum hätte er auftauchen sollen? Ich meine, man rennt ja nicht wegen jeder Kleinigkeit wie eine Petze zu seiner Mama, sondern die Jedi können ja durchaus unter sich auch die Probleme klären oder auch nicht. Und deswegen fand ich das auch völlig okay. Und das hat auf jeden Fall, hat mich das, mich persönlich, ich ziehe mir das raus, ich ziehe mir einfach alles raus, auf was ich richtig Bock habe. Und wenn Plagueis auftaucht und ich wünsche mir den schon seit 2015 oder so, dann finde ich das einfach geil, dass ich zumindest den mal gesehen habe. Und wir wissen ja alle, wie die Sith funktionieren. Und Kimia ist kein Sith. Er sagte nur, ihr würdet mich wohl so nennen.
Ja, aber...
Aber niemand weiß genau im Moment, was er ist. Und deswegen, entweder ziehen die Fäden im Hintergrund oder halt auch nicht. Entweder ist es wie bei Palpatine, der von Episode 1 bis 9 im Endeffekt einmal seinen kompletten Aufstieg, Fall präsentiert hat. Oder er weiß, oder Kimia weiß von ihm und handelt selber in seinem Auftrag. Das ist alles Spekulation. So. Und ich fand's cool.
Also letzten Endes führt es doch eigentlich nirgendwo hin. Und wenn du jetzt auch hörst, ob es überhaupt eine zweite Staffel gibt, ist unklar. Das heißt, das wird wahrscheinlich nie irgendwie wieder wirklich eine Relevanz haben. Der taucht dann einmal auf, oh wow, Fanservice, und das war's. Das ist reiner Selbstzweck eigentlich. Weiß nicht, also halte ich gar nicht.
Das ist richtig, das ist halt wie der Auftritt von Maul in Solo zum Beispiel.
Ja, aber da hat man zumindest noch, also den kennt das Publikum ja eventuell noch. Darth Plagueis kennst du halt nur, wenn du irgendwie mal ein bisschen in der Lore drin bist eigentlich.
Ja, er ist halt irgendwie eine ominöse Kreatur.
Ja.
Und reicht das nicht?
Ja, ich frag mich nur halt, warum ist er da? Ich meine, er war ihr hattet ja auch gesagt, von wegen der und Yoda, es ist etwa so auf einer Ebene. Aber Yoda kennt jeder, den musst du nur von hinten zeigen, dann weiß sofort jeder, wer das ist. Und zum anderen, der hatte mit dem Plot nicht wirklich was zu tun. Kimir und May waren aber die ganze Zeit auf dieser Insel mit diesem Typen und man fragt sich, warum kommt der jetzt erst raus, um einmal kurz in die Kamera zu gucken? Das ist, es ist lahm.
Nein, er hat ihn halt einfach nur hinterher geguckt und gesehen, alles klar, die hauen jetzt ab, Punkt. Und vielleicht hat er sich auch gefreut, alles klar, weil der sein Plan ist in die Tat umgesetzt worden, den er sich gesetzt hatte. Oder wie gesagt, noch niemand weiß, dass er dort ist. Also es ist, wenn dann eine Kreatur wäre, die komisch um die Ecke guckt,
mehr ist er nicht.
Und ich wüsste nicht, was das für eine Kreatur ist, dann würde ich genauso gespannt jetzt hier sitzen und sagen, Alter, wer ist das? Ich bin schon voll gespannt, was dabei rumkommt. Und wenn ich jetzt sage, okay, es könnte Plagueis sein, weil er hat einfach die Gesichtszüge und das war nach 0,1 Sekunde, habe ich den Bildschirm angeschrien und meine Frau gesagt, ey, das ist fucking Plagueis. Das hat beides, das ist beides auf der Pro-Seite für mich. Mir egal, ob das Plagueis ist oder ob ich jemanden nicht kenne.
Also das heißt, wenn jetzt keine zweite Staffel kommt, dann also weil das ist ja dann letzten Endes ein leeres Versprechen, was man dir gibt.
Wenn es tatsächlich Plagueis sein sollte und keine zweite Staffel kommt und es, wie gesagt, und es ist Plagueis laut Drehbuch, dann müssen die den irgendwie anders reinholen, ja. Dann wäre das schon ein leeres Versprechen, ja. Und ich hoffe sehr, dass eine zweite Staffel kommt.
Ich meine, Star Wars-Fans haben ja den Vorteil, es gibt Comics, es gibt Romane, es gibt mehr. Also im Zweifel wird es da aufgegriffen, auch wenn man natürlich sagen kann, darauf sollte sich eine Serie nicht ausruhen.
Nein, nicht wirklich.
Ich glaube, in dieser Situation bin ich auch ein bisschen kaltschnäuzig und denke, ich bin Star Wars-Fan, ich freue mich über diesen Moment und wer es halt nicht versteht.
Ja, Pech.
Ja, nee, ach, das, da müsst ihr aber auch bedenken, ja gut, ich meine, die Zuschauerschaft ist ja mittlerweile schon geschrumpft. Also ich weiß nicht, ob so viele Otto-Normalo-Leute die Acolyte gucken.
Ist ja die Frage, ne? Es gab ja diesen Report, dass nach Kenobi, was Viewzahlen und Engagement, Acolyte die zweitmeiste ist, was natürlich auch am vielen Hate liegt. Aber ist halt die Frage, was dann tatsächlich die Zahlen sind.
Ja, aber das hat, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass ein Großteil der Leute da einfach nur gesessen hat, sich überlegt hat, was ist das denn? Weil, wie gesagt, den Namen Darth Plagueis, den dürften manche Leute nicht mal mehr aus Episode 3 kennen. Der wurde einmal erwähnt und das vor 20 Jahren. Also da hat keiner wirklich Bezug zu. Das ist halt wieder wie mit, also da hast du schon ein richtiges Beispiel angebracht mit Darth Maul, aber weißt du, den kennen ja Leute zumindest und auch über sein markantes Aussehen. Bei Darth Plagueis ist einfach nur Name-Dropping einmal vor 20 Jahren. Das weiß keine Sau mehr vom Durchschnittspublikum und dann taucht, also die Verbindung zieht einfach keiner, der da nicht ein bisschen drin ist.
Ja.
Dadurch ist es irgendwie auch, weiß ich nicht, witzlos irgendwo. Also, weiß nicht, aber das ist auch generell so mein Hauptproblem mit der Serie, dass die am Ende lässt die eigentlich viel zu viel offen und macht sogar noch mehr auf. Und wenn du dann halt hörst von Leslie Headland so, ja, also, Staffel 2 mal gucken, ich mache jetzt erstmal was anderes und in ein paar Jahren überlege ich es mir da mal so. Also da denkt man sich dann so, wie habt ihr das denn bitte konzipiert?
Na ja, dann sagt Disney einfach alles klar, ciao, wir suchen uns den nächsten. Wenn die wirklich sehen, okay, es geht ja nicht darum, kommt etwas gut an, sondern wird etwas geklickt. So, und bringt es Geld. Suicide Squad, scheiß Film, mega erfolgreich. So, und darum geht es. Und wenn Disney sieht, okay, das Ding wurde richtig krass geguckt und Acolyte 2, Staffel 2, würde wahrscheinlich auch noch richtig krass geguckt werden. Einmal von denen, die es lieben oder gut fanden. Und die sagen, alles klar, jetzt pflücke ich mal wieder Star Wars und vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen LGBTQ haten. So, dann sagt Disney, alles klar, wir machen das mit oder ohne dich. Ich glaube schon, dass da eine zweite Staffel kommt.
Ich weiß nicht. Also vor allem letzten Endes hat die Serie jetzt eigentlich nur irgendwie Aufmerksamkeit bekommen durch den Negativ-Hype und ob das auf Dauer so gut geht.
Ja, leider ja.
Das ist ja genauso wie bei Rings of Power, aber während du bei der halt noch weißt, dass da noch mehr kommt und dass da auch insgesamt 5 Staffeln geplant waren. Ich meine, hier war eigentlich nie die Rede davon und dann kommt Leslie Headland plötzlich an mit, ja, das soll über mehrere Staffeln gehen, aber auch ja, ob ich die zweite überhaupt noch mache, so, das ist so.
Aber das finde ich ehrlich gesagt null problematisch, weil ich finde ehrlich gesagt, wir sind doch in einer Zeit, wo aktuell sofort gedacht wird, es kommt ein Film. Und wenn der Film kommt, sagen alle sofort, ja, wir haben das direkt als Shared Universe geplant, wir machen 10 Filme und dann nach 2 Filmen hört's auf, weil gefloppt. Da finde ich es ehrlich gesagt ganz sympathisch zu sagen, wir machen erstmal die erste Staffel und dann gucken wir halt. Das finde ich nicht problematisch.
Naja, aber nee, das ist es ja eigentlich nicht, weil dann würdest du ja die erste Staffel so konzipieren, dass sie auch relativ für sich alleine stehen kann. Aber ich sag's ganz ehrlich, diese erste Staffel ist im Grunde genommen ein extrem langgezogener Auftakt für irgendwas, was angeblich dann kommen soll. Aber weiß ich nicht.
Ja, es wird am Ende sehr viel noch aufgemacht, aber ich finde, die Rache von May und Osha an Soul und den Jedi ist abgeschlossen. Das ist der Arc der ersten Staffel.
Ja gut, aber es werden ja alle möglichen Fragen, die aufgeworfen wurden, werden nicht beantwortet und es werden auch noch neue Türen aufgemacht. Also das fühlt sich auf keinen Fall so an, von wegen, ja, wir machen erstmal eine Staffel und, weil das ist halt auch ein scheiß Konzept, wenn du das jetzt irgendwie auf 4 oder 5 Staffeln geplant hast und dann aber erstmal nur eine machst und die Leute dann in der Luft hängen lässt, weil die zweite wird dann jetzt auch nicht in einem Jahr kommen, sondern wahrscheinlich in 3 oder 4. Und ich habe wirklich, also Leslie Headland wirkt nicht sonderlich optimistisch, dass sie noch eine zweite Staffel machen möchte. Keine Ahnung warum, aber das klang jetzt für mich nicht so von wegen, yo, ich habe da noch ganz, ganz viel geplant. Also überhaupt nicht.
Na gut, ich meine, man muss ja auch sagen, bis jetzt war Disney nach solchen Hate immer super feige, in Anführungszeichen. Ne? Also ja. Nach Solo, nachdem der gefloppt ist, keine Kinofilme mehr. Nachdem Episode 8 schlecht ankam und Rose gehatet wurde, Rose spielt in Episode 9 keine Rolle mehr, wir holen J.J. Abrams wieder, weil der ist die sichere Wahl.
Ja.
Und das gilt ja für viele Entscheidungen, bei Disney allgemein, aber natürlich auch bei Star Wars. Und da kann ich schon verstehen, dass Leslie Headland da, glaube ich, erstmal kritisch ist oder zumindest skeptisch.
Ja, aber das hätte sie ja dann zumindest irgendwie auch einkalkulieren können. Weiß nicht, also man hätte das zum Beispiel so konzipieren können, dass das auch als Endpunkt funktioniert und dann hättest du irgendwie eine neue Geschichte drangehangen, aber hier wirst du eigentlich...
Da bin ich ganz bei dir.
Weiß ich nicht, du wirst eigentlich auf offener Flur stehen gelassen und dann ändert dieser Fanservice-Cliffhanger auch nicht viel daran. Also das ist eigentlich ähnlich wie bei, deshalb wundert mich das eigentlich, Johannes, weil du das ja mal meintest, hier Ahsoka, dass die für dich halt nicht funktioniert hätte, weil die sich halt anfühlt wie ein Teaser für einen Teaser-Trailer für einen Trailer. Und so ist das für mich hier vom Gefühl her auch so.
Na, bei Ahsoka ist ja gar nichts abgeschlossen, weil da wird mehrere Episoden auf Thrawn hingearbeitet, dann ist er da und dann ist er wieder weg.
Ja.
Beziehungsweise dann ist er da, aber...
Er kommt viel zu spät.
Da löst sich ja nicht auf. Hier wird zumindest, finde ich, diese Grundstory zusammen... Ich bin ganz bei dir. Ich finde, man hätte die komplett abschließend konzipieren können. Hätte ich besser gefunden. Ich hätte aber auch besser gefunden, wenn das ein 2,5-stündiger Film gewesen wäre hier für die große Leinwand.
Mm.
Dann hätten wir halt krasse Action gehabt, hätten weniger Füller in Anführungszeichen gehabt. Hätte ich alles besser gefunden. Jetzt haben wir halt diese nicht optimale Serie, aber damit muss oder kann ich arbeiten.
Das ist aber auch ein gutes Stichwort, weil ich hatte wirklich ständig bei dieser Serie das Gefühl, dass das ursprünglich mal ein 2-Stunden-Film war, der dann auf über 4 gestreckt wurde und dann wiederum zerhäckselt in 8 Episoden. Weil die Episoden sind teilweise so lächerlich kurz, dass du dir echt so denkst, das soll jetzt für eine ganze, also darauf sollen die Leute eine ganze Woche warten. Das ist auch schon echt frech einfach und das fühlt sich wirklich, diese Serie, die fühlt sich so gestretched an, weiß ich nicht, in der 4. und der 6. Folge, da passiert wirklich praktisch gar nichts, also wirklich überhaupt nichts. Ja gut, bei Mandalorian, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund davon, die Serie besteht für mich auch zu 2/3 aus Filler. Und dass das der Fall ist, sieht man jetzt auch daran, dieser Mando-Grogu-Film, da heißt es schon hinter vorgehaltener Hand, das ist eigentlich das, was von der 4. Staffel übrig bleibt, wenn man den ganzen Filler weglässt. Das ist halt auch wahnsinnig frustig für mich irgendwie gewesen, dass diese Folgen so lächerlich kurz sind und dass dadurch irgendwie auch kaum Möglichkeit war, mal irgendwie Substanz zwischen den Figuren oder sonst was aufzubauen. Ich kann mich euch anschließen, hier dieser Schauspieler aus Squid Game, dieser Lee Jung-jae, der ist der Einzige, der sich also bei dem habe ich wirklich das Gefühl, das ist der Einzige, der so zumindest eine gewisse Passion für das Projekt gebracht hat. So von wegen so, hey, ich hier jetzt als südkoreanischer Schauspieler kriege ich jetzt hier die Möglichkeit, in Star Wars mitzuspielen und dann da wahrscheinlich noch irgendwie jetzt eine Hollywood-Karriere zu starten. Gönne ich ihm auch, aber ja, er kann halt auf Dauer auch nicht gegen die bleierne Langeweile dieser Serie für mich ankämpfen oder auch gegen das auf Dauer, also was seine Figur angeht, wirklich teilweise richtig üble Drehbuch. Also seine Figur oder seine Performance kann auf Dauer auch nicht diese furchtbar schlechte Schreibe retten an der Stelle, wie ich finde.
Ich fand zum Beispiel, also die Darstellerin von Mutter Anisea fand ich großartig. Die hat, finde ich, sehr gut funktioniert als Anführerin von diesem Zirkel.
Weiß nicht, also diese ganze Serie wimmelt irgendwie vor so Wegwerffiguren. Die sind so One-Note, dann erfüllen sie ihren Zweck und dann weg damit. Also, und das, weiß ich, finde ich auch in Bezug auf Leslie Headland, finde ich das einfach auch schwierig, wie die mit ihren Figuren umgeht.
Aber du brauchst ja nur Kimia, du brauchst Sol und May, May und Osha, du brauchst Sol, so, das sind ja erstmal die du brauchst, um die geht es. Alles drumherum ist halt
Zierrat.
Mehr oder weniger Beiwerk.
Ja, aber dann hätte man die auch weglassen können.
Ja, aber Nebenfiguren gibt es doch in Serien und Filmen immer. Also selbst eine großartige Serie wie Game of Thrones, da gibt es auch diverse Nebenfiguren, die nicht groß mehr sind als Stichwortgeber. Die funktionieren, weil Liam Cunningham den vielleicht mal spielt, aber die Figuren sind zum Teil halt auch einfach nur da. Also das sind Nebenfiguren, nicht jede Figur kann ja ausgearbeitet sein.
Nee, aber wie die Serie damit umgeht einfach, also dass diese Jedi einfach oder auch die Hexen, das hat halt wirklich, das hat alles keine wirkliche Substanz und deshalb geht's mir einfach auch emotional komplett am Arsch vorbei. Der hätte da noch 100 Jedi töten können und es wäre mir scheißegal gewesen.
Richtig, aber dafür hätten wir noch geile Kämpfe gehabt.
Ja, noch länger, oh ja.
Das möchte ich sehen.
Ja, dann kann ich auch, weiß ich nicht, kann ich mir auch irgendwie eine KI eingeben, Endlosschleife, Lichtschwertkampf und fertig, dann habe ich dasselbe. Weißt du, Beckenmesserei oder hin oder her, aber ich würde, also ich weiß nicht, ich komme mir bestimmt auf wie so ein totaler Logikfetischist drüber, das bin ich gar nicht, aber ich merke einfach, dass ich dazu werde, sobald ich emotional einfach null dabei bin. Das ist eben der Unterschied zu der Originaltrilogie, die weiß Gott auch alle möglichen Löcher und Unlogeleien und sonst was hat. Also du merkst an allen Ecken und Enden bei der OT, dass die nie so geplant gewesen ist. Das ist völliger Blödsinn, das zu sagen. Aber da ist man halt emotional involviert, da fiebert man mit den Figuren mit, die Figuren entwickeln sich, sie wachsen und hier ist einfach nur vieles Behauptung. Oder, weiß ich nicht, sie haben ihren Zweck erfüllt, ja, killen wir weg. Das ist eine Art und Weise, mit Charakteren umzugehen, die man selber geschrieben hat, die ich schwierig finde, tatsächlich. Und das wiegt es für mich auch nicht auf, ja, andere Serien machen das ja auch so. Ja, dann könnte man ja hier den Unterschied machen. Und es hätte ja die Möglichkeit gegeben, also ich meine, man hatte wirklich gute Schauspieler an der Hand, die aber zum großen Teil einfach nichts bis sehr wenig zu tun bekommen.
Es geht ja nicht allen so, aber ich bin bei dir. Ich finde es auch ganz spannend, dass ich die Serie dann doch so sehr verteidige, weil ich im Laufe der Serie, also ja. Was dieser Serie immens geschadet hat, und das finde ich, ja, also das kann man doch auch kritisieren, diese wöchentliche Veröffentlichung ist absolut zerstörend für diese Serie. Wenn die am Stück veröffentlicht worden wäre, hätte die in meinen Augen deutlich besser gewirkt, weil ich bin bei dir, Dom, es gibt Folgen wie Episode 4 und auch Episode 6, da passiert mir deutlich zu wenig. Das sind halt diese Folgen, die gewisse Sachen überbrücken und sozusagen was aufbauen. Episode 4 baut auf, damit wir in Episode 6 nur geilen Kampf sehen. Und die Folge danach ist dann halt, also das ist schade und auch da hätte man natürlich sagen können, ihr wisst, also ne, die werden wissen, bei Disney Plus werden die Serien wöchentlich veröffentlicht. Hm. Macht es dementsprechend, finde ich auch schade. Ja.
Ja, ist halt Content, ne? Das geht halt, also ich meine mit den 8 Episoden, es wird wahrscheinlich auch kein Zufall sein, weil überleg mal, du bringst die ersten beiden auf einen Schlag raus und dann hast du danach noch 6 Wochen, aber die Leute müssen dann ja trotzdem für mindestens 2 Monate Disney Plus abonnieren. Das heißt, du kannst da ruhig darüber längerfristig binden.
Auf jeden
Darum
Fall.
Darum geht das ja letzten Endes auch, ne? Also
genau, das gilt für das ist alle Serien
im Streaming. Kalkül.
Ja, total.
Ja, aber es ist hier nochmal wirklich so, die Leute irgendwie eine Woche warten lassen und dann wirklich einfach nur 20 Minuten oder also wirklich kaum über eine halbe Stunde zu präsentieren, wo im Prinzip eigentlich nichts passiert, das finde ich schon echt einfach ein bisschen frech.
Ich hätte auch gerne, also, ne, dann hätte man natürlich mehr erzählen müssen, aber ich hätte gerne, wenn jede Folge dreiviertel Stunde,
ja, definitiv.
Hätte ich besser gefunden, auf jeden Fall. War scheinbar nicht.
Ja, oder,
nicht
ja, möglich, oder man ja. hat einfach nicht genug. Ich meine, sonderlich viel zu erzählen hat man einfach nicht. Die Handlung ist einfach sehr dünn. Und das wird dann halt auch noch wer weiß wie gestreckt.
Aber zum Glück sind Filme und Serien ja nicht nur Drehbücher. Es geht ja auch um das, wie es uns präsentiert worden ist.
Ja,
auch. Aber da haben wir, glaube ich, auch relativ konträre Position an einigen Stellen.
Ja, ich weiß nicht, ach, die Inszenierung, ja, Gott, die Kämpfe, aber irgendwann habe ich mich, vor allem ist es halt auch so hanebüchen, dass alle ausgebildeten, krassen Jedi werden von dem niedergestreckt wie sonst was und die Padawan, die besteht am längsten gegen den. Und auch dieses Kortosis-Ding setzt er seltsamerweise im Finale nicht wieder ein. Warum nicht? Er hat die ganze Zeit diesen Helm auf und diese Manschetten.
Er versucht es ja, ja. Da hat sich auch die Spannung rausgezogen, weil da, das hat man ganz klar gesehen, Sol weiß es, Sol verhindert es, und das hat er versucht. Das setzt er sehr wohl ein, ja.
Und auch wenn ich finde, die Serie hat zu wenig ikonische Bilder, aber dieser Moment, wenn Quimir das Lichtschwert versucht, gegen seinen Helm zu drücken und die Funken auf seinen Helm prasseln, das fand ich war wirklich visuell ganz starke Szene.
Ja, sowieso, wie er mit dem Lichtschwert umgeht und ja klar, zwei Lichtschwert auf einmal haben wir schon gesehen.
Warum das eine so winzig ein klein war?
Das ist ein Kampfstil. Genau, das hat Ahsoka ja auch. Das ist ein okay. Stil, ein Kampfstil einfach, ganz klar. Okay. Da ist wieder der Punkt, es kann einen stören, man kann es so hinnehmen oder man kennt sich halt tatsächlich auch einfach ein bisschen aus, das ist ja ganz egal, aber das ist einfach ein Kampfstil, so. Das kann man halt bei so vielen machen, ja, warum hat Mace Windu lila Lichtschwert? Ja, Samuel Jackson wollte es lila haben, Punkt. Es gibt keine Erklärung dafür. Das ist
ja bekannt.
Heutzutage würde das wahrscheinlich noch viel mehr zerrissen werden. Das ist einfach eine coole Entscheidung. Und hier ist es halt einfach so, dass das A, Kampfstil ist. B, würde man das in der Mitte zerteilen, das Lichtschwert, dann wäre das wahrscheinlich, dann wäre eine Hälfte davon zum zweihändig Kämpfen zu klein, falls das kleinere kaputt geht, die andere Hälfte. Auch da kann man wieder ganz logisch erklären, aber auch das möchte ich hier gar nicht. Ich möchte einfach nur sagen, Kampfstil. So funktioniert's. Und wenn ihr beide auf einmal wirft und Zölde Dinge abwehrt, das sind so die Sachen, die einfach so geil aussehen.
Was man vielleicht zu seiner Figur noch sagen kann, also von dem Fremden beziehungsweise Quimir, ich finde, dieser Reveal, den die Serie da macht, der ist schon faul. Also das geht, finde ich, in Richtung Ringe der Macht, das spoilern wir jetzt nicht, aber alle wissen. Genau, richtig, wer dahinter steckt. Das fand ich auch faul und sehr offensichtlich, auch es wird ja angeteasert, er hat eine Meisterin, er war ja ein Jedi, okay, es ist Venestra, war auch relativ offensichtlich, was ich tatsächlich dann in der Serie überraschend gut fand, wie Quimir dargestellt wird, weil als Apotheker ist er ja wirklich, also er ist ja irgendwie so ein Hoshi, also er ist irgendwie er ist so schmächtig, läuft so gebückt und ich habe gedacht, wenn der jetzt der Meister da ist, das werde ich richtig kacke finden. Als er uns dann als Meister präsentiert wurde, muss ich sagen, finde ich auch da hat der Schauspieler das sehr gut gemacht, wie auf einmal er durch diese Körperhaltung, also der wirkt ja dann, der ist ja auch, muss ja sagen, ist ein durchtrainierter Typ und in den Kampfszenen rockt er das schon und auch finde ich von der Präsenz her, das hat überraschend gut funktioniert, auch wenn ich den Reveal immer noch nicht optimal finde. Ich hätte mir da was anderes gewünscht. Also ne, man hätte ja auch Venestra die Böse, Sol der Böse, war er am Ende aber auf andere Weise etc. pp. Das war schon offensichtlich, aber wie das dann dargestellt wurde, also am Ende muss ich sagen, ich mag Quimir.
Ja, ich finde ihn total interessant, ja.
Quimir ist so eine Figur, da dachte ich mir, hätte man vielleicht sogar was draus machen können, vor allem in dieser langweiligen 6. Folge. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, der Schauspieler. Also sagen wir es mal so, der kriegt so diese beiden Persönlichkeiten oder Seiten von ihm zu spielen, kriegt er auf jeden Fall um Welten besser hin als Amandla Stenberg. Aber so richtig ernst nehmen konnte ich den. Also in hier, weiß ich nicht, Folge 8 jetzt ging's, aber In 6 war das wirklich, dachte ich mir so, oder nee, nicht in 6, aber in 5. Das ist so, am Anfang ist der halt echt so eine, also hast du schon recht, Johannes, der ist so eine richtige Gärtnerfigur einfach. Ne, so. So ein, weiß ich nicht, was zum Beispiel Professor Quirrell ist bei Harry Potter oder so. Sowas ist der im Grunde genommen. Und ich weiß nicht, ich hab's dem irgendwie nicht abgekauft, auch weil ich mir die ganze Zeit dachte, der sieht irgendwie aus wie ein Lichtdubel für Ezra Miller. Ja, gegen Ende fand ich's okay, aber ich weiß nicht, wie das dann auch zwischen ihm und Osha dann da irgendwie auch romantisiert wird, wo du auch ganz genau merkst, dass Leslie Headland ihn schon irgendwie ziemlich geil findet in seiner eigentlich faschistischen Ideologie. Ich weiß nicht.
Na, ich würde ja sagen, also es ist ja ganz spannend. Wir haben die Szene, wir haben ja auch am Anfang der Serie die Szene mit Yord. Da hat Leslie Headland im Interview ja auch gesagt, sie als lesbisches Mädchen hatte damals viel Spaß mit der Szene von, wo Leia in ihrem Kettenbikini da neben Jabba liegt. Mhm. Wo ich auch sagen würde, kann man, ne, was das für eine Szene. Und hat gesagt, jetzt gibt sie quasi mal den heterosexuellen Damen und den homosexuellen Männern was oder, ne? Allgemein Menschen, die halt auf Typen stehen. Und das haben wir dann ja mit Kimi auch wenn ich sagen würde, die Szene geht ja weiter, weil er ja auch Osha so ein bisschen verführt. Das ist ja auch immer ein Element der dunklen Seite.
Ja, natürlich.
Diese Verführung der Macht, die Verführung dieser Stärke und auch, also das kann man natürlich vielleicht ein bisschen überinterpretieren, aber wenn sie ihm das Lichtschwert dranhält, das hat ja schon so ein bisschen was Penetrierendes, ne?
Ja, ach, das ist halt auch so.
Das ist halt ein bisschen drüber, vielleicht so, also ne, aber, also, why not?
Und du merkst auch, wie absolut jugendfrei irgendwie das inszeniert werden muss für Disney Plus. Also mir ist das jetzt auch nochmal aufgefallen.
Klar.
Ich hatte jetzt, ist ja kein Embargo, ich habe ja jetzt vor ein paar Tagen, gestern habe ich den Screener gesehen zu diesem Film Young Woman and the Sea, der jetzt am, wahrscheinlich jetzt online ist, wenn ihr das hört. Und da gibt's auch einen ganz kurzen Auftritt, wo jemand wirklich Tabula Rasa aus dem Meer kommt und meine Fresse, ey, bei Disney Plus, du darfst ja nicht mal seinen nackten Arsch sehen oder so. Das ist wirklich, es ist so, und die haben ja auch, weiß nicht, wo war das vor ein paar Jahren, als Disney Plus online ging, die haben ja sogar diese Komödie Splash mit Tom Hanks irgendwie hier, der irgendwie eine Meerjungfrau am Strand findet oder was, selbst das haben sie zensiert, indem sie da irgendwie einen digitalen Badeanzug oder was drüber gemacht haben oder irgendwie sowas in die Richtung. Also das ist echt, oh, das nervt so. Also ich meine, ich muss jetzt nicht seinen Asiatenpimmel sehen, aber weiß nicht, also das wirkt da auch ganz krampfig inszeniert auf mich irgendwie. Diese Prüderie passte nicht zu der Szene, fand ich.
Ja, das sind, glaube ich, einfach, ja, das sind Strukturen drin. Vielleicht, ne, weil du hast den Film erwähnt, da können Star Wars Fans hier vielleicht hellhörig werden, da spielt Daisy Ridley die Hauptrolle, richtig?
Ja, genau, gar nicht, ja, genau. Kann man sich schon ansehen, ist okay, ja. Mehr dazu im Podcast mit Chris, der wahrscheinlich hier vorauskommen wird. Aber, habt ihr noch Punkte, die ihr ansprechen beziehungsweise ausdiskutieren wollt?
Ich denke, wir sind wir leben alle noch. Das ist auf jeden Fall
noch. Betone
positiv.
Auch noch. Ja.
nein, ach Quatsch, habe ich nichts mehr. Also ich kann ja auf jeden Fall einige Punkte nachvollziehen, die du aufbringst beziehungsweise die auch das Internet, wenn man es so liest, aufbringt. Nur viele Dinge stören mich nicht. Ich bin sowieso sehr gnädig bei Star Wars. Das ist einfach so.
Offenes Geheimnis.
Das sage ich ja selber auch.
Ja.
Das ist einfach so. Ich persönlich, Episode 8, ja, auch großartig, aber ich meinte Folge 8. Ich hatte wirklich Herzklopfen und feuchte Augen bei der ganzen Geschichte mit Zoll und Kimia und dann später mit Osha, weil mich das emotional wirklich mitgenommen hat und ich das wirklich geil fand, was da passiert ist. Naja, im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden, wie er es findet. Ich werde mir wahrscheinlich Einzelszenen und vielleicht eine Folge oder so nochmal angucken, aber ich gucke Serien generell kein zweites Mal. Das ist jetzt nicht so ein Prinzipding, sondern einfach, weiß nicht, mache ich einfach nicht.
Ja, gut.
Habe ich noch nie gemacht. Halt. Und die würde ich theoretisch aber zum Beispiel nochmal gucken. Ja.
Einen Punkt kann ich noch ansprechen, bevor wir zum Fazit kommen, weil da habe ich mich tatsächlich ein bisschen betrogen gefühlt.
Okay.
Was?
Wir sehen die Lichtschwertpeitsche von Venestra.
Oh
und
ja.
Und zwar einfach nur wenn sie einen Käfer zertrennt. Und da habe ich gedacht, was ist das denn für eine dumme Scheiße? Also ja, irgendwie nett, wir sehen eine Lichtschwertpeitsche, aber wenn wir eine Lichtschwertpeitsche sehen, dann möchte ich die doch in Action sehen. Und das fand ich ein bisschen schade, auch am Ende in dem Finale kommen die ganzen Jedis, die sie da mitnimmt, wie viel sind das, 8 oder 10?
Mehr,
und dann
ich,
werden die nicht mal eingesetzt. Was fällt euch ein?
Leere Versprechen.
Ja, das stimmt. Also, ne? Ja, die Peitsche fand ich cool. Vor allem, das ist auch wieder so ein Ding, bevor Disney den alten Kanon quasi negiert hat, da gab es das ja auch schon. Und Disney holt sich ja peu à peu aus dem Kanon das zurück, was sie gerade meinen, was sie cool finden, was sie haben wollen, wonach die Fans schreien, je nachdem. Das mag ich. Und ich wollte immer schon mal so eine Lichtschwertpeitsche sehen. Das fand ich super geil damals, als ich das gesehen habe, auch so in Comic-Bereich und so. Und ich hätte die auch wirklich gerne gesehen. Das, da pflichte ich dir bei.
Ja, immerhin kam der, ich meine, ich hatte wirklich gedacht, dass der Jedi Wookie gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Also das wäre auch eine blanke Frechheit gewesen.
Das wäre tatsächlich sehr schade gewesen, ja.
Ja.
Aber das haben wir bekommen. Sehr mächtig sogar.
Ja, aber es kam halt erst in Folge 7. Also es ist, ja.
Aber es kam.
Gut, dann würde ich sagen, fällen wir alle so ein Fazit und vielleicht dann noch dran gehängt, ob wir uns eine zweite Staffel ansehen würden. Und da würde ich sagen, beginnt mal Johannes, bitteschön.
Ich fange sehr gern an. Insgesamt bin ich tatsächlich jetzt zufrieden. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil auch auf dem Discord-Server, Cross-Promo kommt da gerne hin, haben Dom und wir haben da ja ordentlich diskutiert und da war ich auch ganz schön kritisch zwischendrin, weil ich auch gedacht, also ich hatte zwischenzeitlich echt die so ein bisschen die Lust an der Serie verloren. Ich habe mir da zwischendrin extra nochmal die Sequels angeguckt, weil ich gedacht habe, jetzt brauche ich nochmal so ein bisschen coole Kinofilme. Da haben mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber insgesamt hat mich die Serie dann doch ab Folge 5 wieder gewonnen und ich muss sagen, es ist für mich, ich habe auch, also ich habe jetzt auf jeden Fall alle Folgen mindestens zweimal geguckt und freue mich schon doch auf einen Rewatch. Und ich muss auch sagen, ich würde gerne eine zweite Staffel sehen. Ich bin skeptisch, ob das unter den aktuellen Umständen passiert, würde mich da aber sehr drüber freuen. Und ich glaube, ja, also ich finde, es gab halt wieder richtig viel Lichtschwert-Action, die richtig, richtig cool war. Und das ist schon, das hat gefehlt. Auch das, finde ich, in den Sequels hat das im Allgemeinen, in den letzten Star-Wars-Filmen, gab es einfach zu wenig Lichtschwert-Action. Und hier wird jetzt ordentlich abgeliefert, was den Punkt angeht. Und ich bin, ja, finde ich doch ganz kurios nach einigen Wochen zufrieden. Und ja, hoffe, dass Skeleton Crew, mal gucken, was das wird.
Da vergessen die meisten auch immer, dass es die überhaupt gibt, ne?
Ja.
Oder dass die noch kommt. Aber ja, gut, da gibt's ja noch gar nichts zu, ne? Da gibt's ja nicht mal Bilder zu, glaube ich, nur ein Logo und das war's. Aber mich interessiert die wirklich bislang überhaupt nicht.
Endor 2 halt, ne? Endor Staffel 2.
Ja, Endor Staffel 2, also da würde ich auch gerne Recaps zu machen, tatsächlich, yes, nächstes Jahr. Also stay tuned. Ja, Till, ich lasse dir den Vortritt, weil, ja gut, einen gewissen Bogen kriegen wir jetzt eh nicht mehr hin, aber ich lasse dir den Vortritt, scheiß drauf.
Das ist sehr freundlich. Ja, gut, Staffel 2, ich hab Bock, ne? Weil, also einerseits, ja, Lichtschwertkämpfe, das ist ein ganz großes Thema, das war zu wenig, bei Ahsoka war es schon cool und Episode 7 bis 9 hatte welche, aber es war nicht die Art von Lichtschwertkämpfen, die wir jetzt zu sehen bekommen haben. Und davon will ich mehr. Ich will auch mehr von der Macht. Ich bin gespannt, wie es mit den Jedi dort weitergeht und welche Charaktere wir noch treffen und wie viel man Yoda wirklich sieht. Und generell hat man ja gehört, ich bin sehr, sehr verzeihlich, was das alles angeht. Und habe trotzdem so ein bisschen, klar, die Drehbuchschwäche, die ist zu sehen in den Dialogen, ist sie zu hören. Aber alles in allem bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ja, das Ding ist halt, die sich das jetzt anhören und sagen, okay, auf wen höre ich denn jetzt? Ne? Der eine sagt Kacke, der andere sagt, ich fand's gut, aber mit Abstrichen, der andere findet es eigentlich durchweg gut. Bei mir ist es so, ich liebe auch die Obi-Wan-Serie, nur dass ihr euch ein bisschen einordnen könnt, zu wem ihr so ein bisschen steht. Obi-Wan war ja auch nicht so ganz beliebt, aber auch da bin ich ganz, ganz großer Fan.
Nennen wir es so, ja, ja.
Ne?
Obwohl, die haben wir auch gerne in Staffel-Recap reinhören,
da war genau.
Auch Till dabei. Ja,
genau. Ja, ich freue mich auf alles, was noch folgt. Und Skeleton Crew gab es noch so einen geleakten Trailer, glaube ich. Man hat aber sehr wenig gesehen. Also, oder war das Acolyte? Ich hab's schon wieder vergessen. Ist auch egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich fand's so gut. Ich hab Bock.
Okay. Ja gut, eigentlich soll man ja mit einem positiven Gefühl aus dem Podcast rausgehen. Vielleicht schneide ich das doch nochmal um.
Nein, du bist, das Positive bist du. Du bist ein sympathischer junger Mann mit sehr attraktiver Stimme. Deswegen, das ziehen wir uns da jetzt raus.
Auf jeden Fall, ja. Ja, also ich habe ja Book of Boba völlig ignoriert und Bad Batch auch links liegen lassen. Obi-Wan fand ich ja gut, teilweise auch sehr schwach, aber manchmal auch okay zumindest. Ahsoka fand ich wirklich mies, da auch gerne ins Recap reinhören. Aber Acolyte hat das Ganze für mich leider nochmal unterboten. Ich fand diese Serie wirklich einfach nur über weite Strecken stinkend langweilig, unmotiviert, schlecht geschrieben, schlecht geschauspielert. Ja, so ein paar Aspekte kann man sich vielleicht rausziehen und wenn man dann da ein bisschen mehr in der Lore drin ist, dann vielleicht auch, was weiß ich, aber unterm Strich war das für mich gar nichts. Also das ist wirklich für mich eine der größten Enttäuschungen des Jahres und ich werde mich hüten, mir davon noch eine zweite Staffel anzusehen, aber Andor Staffel 2 freue ich mich sehr drauf. Und damit würde ich sagen, beschließen wir das hier. Ich finde es echt krass, wie lang es geworden ist, aber ich bin gespannt, in was davon da noch übrig sein wird. Ihr könnt uns da draußen natürlich aber auch sehr gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie geschaut habt, was so eure Gedanken sind und auf welcher Seite ihr steht. Also eher so auf der hellen von Till, auf der dunklen von mir oder so. In der grauen von Johannes, wenn ich das sagen darf. Johannes ist, glaube ich, schon ausgecheckt, seit Till gesagt hat, dass er Obi-Wan feiert.
Wir müssen nochmal alles von vorne aufnehmen, damit er jetzt doch haten kann. Einfach nur das Prinzip.
Genau, genau. Es wird jetzt, glaube ich, ja, ich weiß nicht, Skeleton Crew, ob dazu was kommen wird bei uns. Seid gespannt, aber Andor Staffel 2, da würde ich sehr, sehr gerne Recaps zu machen. Die soll ja, glaube ich, nächstes Jahr im Frühjahr soll die erscheinen, ne? Angeblich.
Weiß ich nicht, tatsächlich. Aber es ist die letzte Staffel, also die schließen das dann ab.
Ja, ja, genau, das ist die zweite, das war so von Anfang an so vorgesehen. Johannes, weißt du da was Genaueres, wann die kommen könnte?
Nee, ich weiß auch nur frühestens, Anfang nächsten Jahres, aber mehr weiß ich auch nicht.
Okay. Dann würde ich sagen, beschließen wir das damit. War trotzdem ein interessantes Gespräch. Ja, ich gehe gleich irgendwas anderes gucken, Hauptsache nicht Acolyte. Und ansonsten bis dahin möge die Macht mit euch sein und ihr dürft euch natürlich auch noch verabschieden. Ciao, ciao.
Ach so, ja, dann fange ich an, ne? Ich habe jetzt auf Johannes gewartet. Aber ja.
Ihr könnt euch drum kloppen.
Ja, vielen Dank, dass du uns hier so grandios mal wieder durchgeleitet hast, lieber Dom. Es war mir eine Freude und ich hoffe, wir hören uns spätestens, abgesehen davon, dass wir im September kuscheln, zu Andor wieder. Tschüss.
Dann zitiere ich doch nochmal etwas aus Star Wars, was vielleicht auch zu dieser Diskussion passt. Es gibt keinen Frieden, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke, durch Stärke erlange ich Macht, durch Macht erlange ich den Sieg, durch den Sieg zerbersten meine Ketten, die Macht wird mich befreien. Ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.